ist bei der WM-Vergabe alles mit richtigen Dingen zugegangen?
Dass ich als deutsche Sportlerin vor ein deutsches Gericht kam.
Ich wollte nur fragen, wie viele Fehlentscheidungen eigentlich erlaubt sind, weil wenn es 15 sind, hast du noch eine frei.
Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberkommt.
Vor 3 Tagen zu Katar und dann ist das Interview beendet.
Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern, an Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Der Sportrechts-Podcast Liebling Bossmann wird Ihnen präsentiert von Borberg, juristische Fachmedien, digital und print.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liebling Bossmann, und zwar der 57. Heute mal wieder in der vollen Besetzung. Schön, dass ihr ja dabei seid. Grüße gehen raus an die Co-Hosts zunächst, Fabian und Holger.
Grüß dich, Robert.
Hallo.
Ja, und wir haben heute auch einen Gast, den ich gleich noch ein bisschen genauer vorstellen werde. Was wollen wir uns heute beschäftigen in dieser Folge nach etwas längerer Abstinenz? Wir haben 3 Knallerthemen, 2 politisch hoch aufgeladene, ein sportrechtlich auch sehr interessantes Thema zum Thema Doping. Wir fangen an mit dem Heilsbringer Gianni Infantino, angetreten als großer Reformator. Er solle doch nach den massiven Korruptionsskandalen der FIFA dort mal den Laden aufräumen und das beschädigte Image quasi wieder des Weltverbandes reparieren und den Sport wieder in den Fokus rücken, finde ich besonders gut. Und da gucken wir uns an, was ist davon eigentlich übrig geblieben und wie viel schlimmer ist es geworden. Da gucken wir uns die letzten Entwicklungen an, die um seine Person insbesondere sich vollzogen haben. Danach geht's einen Blick in die Leichtathletik. Owen Ansah, neben seinen tollen Erfolgen, hat er ein Problem mit der NADA. Da wollen wir uns mal anschauen, was da passiert ist und wie das rechtlich zu bewerten ist. Und last but not least, Klassiker, Holgers Lieblingsthema 50+1. Da gab es eine Entscheidung des Bundeskartellamtes, und da gucken wir uns mal an, was es da an Update in dieser Diskussion gibt und wie es dort vielleicht weitergehen mag.
Ich habe viele Lieblingsthemen, Robert.
Ja, aber das ist der Evergreen, da leuchten die Augen. Wir haben, wie gesagt, einen Gast. Unser Gast ist Khaled Nahar. Er ist freier Sportjournalist und einer der Journalisten laut ChatGPT in der Zusammenfassung nicht nur für das interessieren, was auf dem Fußballplatz passiert, sondern vor allem für das, was dahinter steht. So hat ChatGPT das einmal zusammengefasst. Fand ich ganz, ganz passend tatsächlich. Du hast studiert, nach meinen Informationen, 2000 bis 2006 Diplom Sportwissenschaft mit Schwerpunkt Medienkommunikation an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Korrigiere mich gern, wenn das
korrekt
falsch ist. Dann gab es einen kleinen Ausflug, Erasmus-Programm University of Sunderland.
Auch richtig.
Ja, da hast du auch Fußball in der 3. Universitätsmannschaft gespielt, habe ich.
Wo hast du das alles her? Ja, auch das stimmt.
Ja, dann Volontariat Kölnischen Rundschau im Anschluss und jetzt halt als Journalist überwiegend für Sportschau und Deutschlandfunk. Genau. Spezialgebiet ist Sportpolitik. Die großen Fragen hinter dem Fußball: Wer hat Macht? Wo fließt das Geld? Wie beeinflussen Politik und Wirtschaft den Sport? Und all die Themen um FIFA und UEFA und Infantino, die wir uns heute vorgenommen haben. Also perfekter Gast. Ja, willkommen. Schön, dass du dabei bist.
Hallo, grüße euch.
Hallo, Khaled.
Hi, ja. Khaled. Also Khaled ist für mich die einzig lebende Datenbank, die ich kenne. Es ist wirklich verrückt, was Khaled alles weiß und aus dem Hut zaubern kann.
Ja, du schwärmst immer, wir haben es jetzt lernen, wie man persönlich hier live kennen, sehr gut.
Da müsst ihr jetzt können, durch.
Das testen wir heute, das Wissen.
Ja, genau. Also ja, wir steigen ein mit unserem allerseits dem Liebling des Sports.
Warte ganz kurz, Robert. Heute
Entschuldigung.
Bundesliga-Start, und ich wollte von euch mal wissen, wie die Prognose bezüglich eurer Lieblingsvereine denn aussieht für die Saison. Khaled, was ist denn mit deinem FC? Was ist da deine Voraussage?
Boah, das ist, mittlerweile bin ich so in diesem sportpolitischen Thema drin, dass es mir immer schwerer fällt, mich auf das Sportliche zu konzentrieren und einzuschätzen. was diese ganzen Transfers und Aufstellungen und so weiter bedeuten. Ich bin immer so ein bisschen reserviert. Wenn man sich auf irgendwas freut, wird man sowieso enttäuscht. Ich freue mich darauf, vor allen Dingen, das ist für mich das, was Fußball ausmacht, meine Freunde zu treffen, ein Bier zu trinken und das zwischendurch mal hier und da ein Spiel gewonnen wird und das alles mit einem Klassenerhalt ausgeht. Das ist das, was ich mir hoffe und ich habe das Gefühl, dass zumindest das drin ist, im großen Teil.
Da kann ich mich gleich für Union anschließen. Also genau das, was du sagst, gilt für mich gleichermaßen.
Ja, dann mach ich mal weiter. Ich sag nur, für das Team, dem ich anhänge, ist es wichtig, vor dem FC zu landen. Alles andere ist nicht so wichtig. Dann weiß Khaled auch gleich, um wen es geht. Ich glaube, bei Gladbach sind die Ambitionen zumindest so, dass man nicht um den Abstieg spielen will, aber auch mal eine ruhige Saison haben möchte. Die irgendwie, wo man bei Zeiten dann irgendwie nicht mehr zittern muss. Alles andere.
Ja, so schwer, ja.
Weiß ich nicht genau. die Mannschaft hat eine gute Vorbereitung gespielt, ist einmal umgekrempelt worden. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass da jetzt sehr viele motivierte junge Spieler, Nachwuchsspieler auch dabei sind, dass das eine ganz gute Saison werden könnte.
Und bei Robert ist ja die Besonderheit, dass er jetzt 1860 Fan ist, da müssen wir ein bisschen Rücksicht drauf nehmen.
Ich? Ja, Fan, ich bin tatsächlich, ich habe ja kein Club in der Bundesliga. Ich mal schauen, ob ich überhaupt mein Interesse für den Bundesliga-Alltag wiederentdecken kann. So ein bisschen ist der abgeflacht, leider. Aber ja.
Das kann ich sehr gut verstehen.
Aber in der Tat, so die Entwicklung um 1860 da irgendwie in der persönlichen Nähe finde ich ganz spannend, ob der Verein, ist schon beeindruckend, was da quasi nach dem Einschnitt, wie die dann doch mit den Fans im Rücken da jetzt irgendwie probieren, einen Neuanfang hinzukriegen, finde ich auf jeden Fall ganz spannend.
Mal gucken. 60 tut immer ein bisschen weh. Ich bin ja ein kleines, altes Hopperschwein und das Grünwalder Stadion fehlt mir bis heute und diese Lücke, die ärgert mich immer noch so sehr. Ich habe schon Preußen-Münster verpasst, leider. Ich war 100-mal in Oberhausen und Uerdingen, aber nie in Münster. Keine Ahnung warum. Und Grünwalder muss auf jeden Fall noch das Kreuzchen her.
aber bald, Halliday. Okay, Robert, sorry, ich habe dich unterbrochen.
Nö, ich war nur kurz am Überleiten. Genau, Infantino ist dann unser First Topic. Was ist da los, Fabian?
Ja, was ist da los? Die Überschrift auf meinem Spickzettel lautet: Infantino wackelt der mächtigste Mann im Weltfußball wirklich. Und dann fange ich mal kurz an, ein bisschen einzuleiten. Vor wenigen Monaten schien nämlich, jedenfalls aus meiner Perspektive, alles klar, dass Gianni Infantino im März 2027, da stehen nämlich die Wahlen an zur FIFA-Präsidentschaft, dass er dann nochmal zum FIFA-Präsidenten gewählt wird. Aber die Dinge haben sich geändert, sehr schnell in den letzten Wochen. Jetzt fordern Verbände seinen Rücktritt. Kontinentalverbände an der Spitze UEFA, CONCACAF, AFC rebellieren. Es wird über Konkurrenzwettbewerbe gesprochen. Es wird schmutzige Wäsche gewaschen. Und seit gestern wissen wir, dass die UEFA sogar eine Strafanzeige gegen Gianni Infantino in der Schweiz vorbereitet. Wie konnte das so schnell kippen oder bahnte sich das lange an? Was muss passieren, dass Infantino zurücktritt oder nächstes Jahr nicht wiedergewählt wird? Und erleben wir bald eine Nations League der Kontinentalverbände in Konkurrenz zur FIFA-Fußball-WM? Khaled, fangen wir mal kurz mit der Ausgangslage an. Also Infantino wurde 2016, glaube ich, habe ich das richtig recherchiert, FIFA-Präsident als Nachfolger von Sepp Blatter. Ich glaube, der war eigentlich nur als Interimspräsident vorgesehen, als Statthalter oder Platzhalter für Michel Platini, der damals gesperrt war. Dann weitete sich die Sperre aus und dann ließ er sich 2016 wählen. Auch relativ erfolgreich wiederwählen. Im Jahr 2023 hatte er nach meinen Informationen nicht mal einen Gegenkandidaten und ist deshalb per Akklamation gewählt worden. Wir können noch ein bisschen näher darauf eingehen, wie wie dieses Wahlprozedere eigentlich läuft dort. Und Anfang des Jahres soll er Unterstützungserklärung von ja nahezu 100% der FIFA-Mitgliedsverbände gehabt haben. Wenn wir dieses Gespräch, Khaled, Anfang Juni geführt hätten, was meinst du, hätte irgendjemand ernsthaft daran gezweifelt, dass Infantino 2027 wieder Präsident ist?
Nein, auf gar keinen Fall. Also so fest im Sattel zu sitzen wie Infantino, das war beispiellos. Also der hat ja diese 200 Unterstützerschreiben gehabt und er hat seine Macht über Jahre ausgespielt und ausgeweitet. Er hat zum einen die Hauptmethode von Sepp Blatter, die hat er perfektioniert und ihr einen Turbolader verpasst. Das ist dieses Entwicklungsgeld, FIFA Forward heißt das ja, also vorwärts oder Angreifer, wenn du so willst. Dieses Programm speist sich aus den Einnahmen, maßgeblich aus der Männer-WM und verfrachtet halt Geld in die kleinsten Verbände. Also bei allem Respekt, da sind Inselstaaten bei, die haben weniger Einwohner als manch deutscher Fußballclub Mitglieder hat. Und die haben das gleiche Stimmrecht wie Brasilien, Frankreich, Spanien, Deutschland. Und die bekommen dann Millionenbeträge, die einen veritablen Teil des Bruttoinlandsprodukts ausmachen, aus diesem Entwicklungsprogramm wohlgemerkt, wo man sich schon fragt, was wollen die eigentlich alles bauen mit dem Geld. Aber wie dem auch sei, dieses Geld sorgt halt für Zufriedenheit und stabilisiert diese Machtbasis. Diese Zahlungen müssen immer weiter steigen, damit die Zufriedenheit da ist. Und das ist passiert. Darüber hinaus muss man, also und diese Verbände haben halt alle, also ist fast geschlossen die Gefolgschaft erklärt. Gerade mit der WM 26 hat er die Einnahmen massiv gesteigert, dass das wieder hochgehen sollte mit den Entwicklungszahlungen. Und darüber hinaus hat er halt über die Jahre die FIFA immer weiter zu einem Ein-Mann-Betrieb umgebaut, der keinen Widerspruch duldet, der keinen Raum für Widerspruch lässt und der auch alle Reformen oder fast alle Reformen zurückgedreht hat. Das darf man nicht vergessen. Das wird auch gleich, Achtung, juristisch interessant. Das Hauptthema dabei ist vor allem eine Statutenänderung aus dem Jahr 2024. Da war der FIFA-Kongress in Bangkok. Es war ja so, 2016, hast du gerade angesprochen, da gab es den Machtwechsel. Infantino folgte auf Blatter, wo eigentlich Platini hin sollte. Und es gab ja immer wieder dieses von Platini, dass er sagte, der hat mich aus dem Weg geräumt mit der Lancierung dieses Vertrags mit Blatter. Infantino hat das immer zurückgewiesen. Jedenfalls kam Infantino so, nachdem er sich durchgesetzt hatte gegen alle anderen, die da zur Wahl standen, an die Macht. Die UEFA hat ihn ja ironischerweise zur Wahrung ihrer Interessen aufgestellt, damit Scheich Ibrahim bin Khalifa, Salman Ibrahim bin Khalifa aus Asien es nicht wird. Hat super geklappt. Und dann war Infantino da an der Macht. Aber es kamen halt die ganzen Reformen. Und diese Reformen, die muss man sich vielleicht im Rückblick, das ist gerade für dieses Umfeld hier natürlich sehr interessant, diese Reformen sahen ein paar Dinge vor, die wirklich gut und richtig und wichtig waren und auch von Experten so eingeschätzt wurden. Da, ich sag mal ein paar Beispiele. Eins war, es gab die ganzen Kommissionen und Komitees in der FIFA. Das waren so Mitte 20 Stück. Und da war immer der Verdacht, dass dann einfach nur irgendwelche Posten an Funktionäre verteilt werden, um die zufriedenzustellen. Also auch da, um die Machtbasis zu sichern. Ein weiteres Mittel neben diesem Entwicklungsgeld, dass man so ein paar Posten verteilen kann, dann ist da Ruhe, dann gibt's da eine Aufwandsentschädigung, ein paar schicke Reisen zu WM-Spielen und so weiter. Und dann hat man seine Ruhe als Präsident. Diese Zahl der Kommissionen wurde auf 9 runtergedreht mit den Reformen. Es wurden Amtszeitbeschränkungen eingeführt und es wurde verboten, dass man mehr als ein Turnier, eine WM, bei einem Termin, bei einem Kongress vergeben darf. Wir denken an 2010, da wurden ja diese beiden Turniere nach Russland und Katar verfrachtet in einem hochkorrupten, intransparenten Prozess. So, all diese Reformen wurden natürlich als hochgradig sinnvoll erachtet. Was passierte 2024? Ach, eins habe ich noch vergessen. Und es gab eine Art Gewaltenteilung, dass der Generalsekretär der CEO für das Tagesgeschäft wird und der Präsident repräsentativ arbeitet, damit das so ein bisschen geteilt wird und keine Machtkonzentration mehr bei einer Person so herrscht. Und 2024 wurde bis auf die Amtszeitbeschränkungen, bislang Ausrufezeichen, wurde das alles abgedreht. Aus den Kommissionen und Komitees, ich sagte eben von, ich glaube, 26 auf 9, hoch auf 35. Später stand er dann beim UEFA-Kongress in Belgrad und sagte zu den Delegierten, ihr bekommt alle einen Job in einem FIFA-Komitee, da kann man nur erahnen, warum es die Dinger wirklich gibt. Dann wurde diese Gewaltenteilung, die wurde komplett abgeschafft. Das Generalsekretariat wurde unter die Aufsicht und Weisungsbefugnis, so heißt es jetzt wörtlich in den neuen Statuten, unter die Fittiche des Präsidenten gestellt. Da ist also dieser Weg zum Ein-Mann-Betrieb völlig klar. Die Amtszeitbeschränkungen, die gelten noch. Und die Doppelvergabe, die wurde wieder eingeführt. Und das war eine Konsequenz, die sofort augenscheinlich zutage trat. Nämlich mit diesem grotesken Vergabeverfahren der Weltmeisterschaften 2030 und 2034. Wohlgemerkt mit Unterstützung fast aller Verbände weltweit, inklusive DFB, wurde damit die WM 2034 nach Saudi-Arabien gebracht. Nachdem vorher ja alles zusammen gedealt wurde, damit 2030 in möglichst vielen Ländern auf möglichst vielen Kontinenten stattfindet, damit die sich alle nicht bewerben können für 2034. Und damit ist der neue große Geschäftspartner mit dem Turnier ausgestattet und so läuft der Hase weiter.
Nun, also er hatte seine Macht zementiert, das hast du ja gerade schön geschildert. Nun fing das an, so ein bisschen zu bröckeln im Zusammenspiel mit der Weltmeisterschaft in den Vereinigten Staaten. Das war ja schon im Vorfeld eine Weltmeisterschaft, die kritisch gesehen wurde, jetzt gar nicht unter sportlichen Gesichtspunkten, aber hohe Ticketpreise, hohe Kosten in den USA für Transport und Hotels. Da ist jetzt vielleicht nicht unbedingt Infantino für verantwortlich zu machen. Aber er hat natürlich dann auch mit jemandem wie Trump gut gebondet. Manche sagen, er hat sich geradezu angebiedert. Vielleicht hat ihn aber auch Trump einfach in seiner Art vereinnahmt. Wie auch immer, jedenfalls gab es dann diese Geschichte mit dem Peace Prize, die doch relativ grotesk war. Und schließlich dann während des Turniers kam der Höhepunkt mit der Balogun-Affäre und der aufgehobenen Sperre. Weil du ja sagtest, er war im Prinzip Alleinherrscher. Ist das im Grunde der Beleg dafür, was da geschehen ist? War Infantino, wie er vorgegeben hat, tatsächlich nur ein Telefonpartner von Trump und hat sich sein Gejammer angehört? Oder war er dann tatsächlich derjenige, der da was intern weitergetragen hat an die Stellen, die darüber entscheiden mussten, ob die Sperre bestehen bleibt oder nicht?
Ganz kurz, Rallet, es liegt mir schon die ganze Zeit auf der Zunge, auf euren Podcast hinzuweisen, Beyond the Game. Ich glaube, da kommst du auch ein paar Mal zu Wort und hast ihn mitproduziert, wo diese ganzen Themen rund um Infantino und die Anfänge schön aufgearbeitet werden. Also kann ich nur empfehlen, packen wir in die Shownotes rein.
Ja, das ist Behind the Games, maßgeblich von Matthias Friebe und Maxi Rieger im Deutschlandfunk. Sport Inside hat heute, also an dem Tag, an dem wir aufzeichnen, dem 28. August, auch noch eine Folge, haben wir gestern produziert, zum Thema Gianni Infantino, wackelt der Stuhl. Die sind alle ganz aktuell. Zu der konkreten Frage, hat das gebröckelt in den USA? Das war so ein bisschen ein Punkt. Man kann natürlich auch vermuten, dass das so ein bisschen Teil dieses ewigen Konflikts zwischen UEFA und FIFA war. Da war für die UEFA die Zuständigkeit gegeben, weil es ja Belgien indirekt betraf. Und dann wurde das so ein bisschen eskaliert. Das Problem an dem ganzen Vorgang war, wir können nicht beweisen, ob Donald Trump direkten Einfluss auf Infantino und mit ihm gemeinsam direkten Einfluss auf dieses Disziplinarkomitee genommen hat. Was wir aber sagen können, und das ist augenscheinlich, ist, dass dieser Eindruck geradezu unwidersprochen stehen gelassen wurde und auch nie glaubhaft abgeräumt wurde und jetzt im Raum steht. Und bei all den Verschwörungstheorien, die wir bei der Protegierung der argentinischen Mannschaft um Lionel Messi sehen, all diesen Verschwörungstheorien, die immer um Schiedsrichterentscheidungen oder um Entscheidungen im weiteren Kontext der Spiele, wie sowas wie eine Sperre, dass die jetzt irgendwie in Frage stehen und die Integrität dieser ganzen Vorgänge dermaßen in Frage steht, das ist ein Riesenproblem dabei. Ab jetzt wird jeder, der so eine Verschwörungstheorie formuliert, mag sie auch noch so absurd klingen, sagen können, aber guck doch mal, was damals passiert ist. Bist du dir ganz sicher, dass das nicht sein kann? Das ist ein Riesenproblem, ein Riesenschaden fast eher, der angerichtet wurde, mit dem sich auch noch die anderen Ligen und Verbände und Turniere in Zukunft werden rumschlagen müssen. Das ist ein absolutes Desaster, dieser Vorgang, dass man das nicht glaubhaft abräumen konnte. Man darf ja auch nicht vergessen, Achtung, ich werde jetzt nochmal juristisch, die Entscheidung, die fällte das Disziplinarkomitee, also nicht die Berufungsinstanz. Das heißt, das erstinstanzliche Urteil war das sogar. Das darf man nicht ganz vergessen dabei. Wenn man sich das muss man sich mal genau angucken, wer die Entscheidung trifft. Deswegen wurde da auch nichts verändert im Nachhinein. Es wurde vor, also erst das erstinstanzliche Urteil wurde demnach möglicherweise beeinflusst. Das ist schon ein unglaublich spannender Vorgang, wenn man auch sieht, dass diese Sperre, diese Einspielesperre ist dermaßen in Stein gemeißelt. Da wurde dem DFB früher oder anderen Verbänden quasi mit dem Ausschluss von der WM gedroht, wenn das nicht ausgesprochen wird. Eine Veränderung dieser Strafen ist zwar möglich laut Statuten, sie haben sich an alle ihre Regeln gehalten. Ne? Sie setzen ihre, Infantino habe ich eben erklärt, ja auch mit den Statutenänderungen, die Paragraphen sind ihre schärfste Waffe. Sie nutzen sie bis zum TZ und an dieser Stelle haben sich den Regeln entsprechend völlig korrekt verhalten, aber diese Regeln waren ja im Geiste für was ganz anderes gedacht. Stell dir vor, du hast so einen Fall wie damals Markus Thuram in Gladbach spuckt den Hoffenheimer Spieler an, ich habe dessen Namen leider jetzt vergessen, Posch, glaube ich, kann das sein? Kam hinterher halt auch so eine Strafe, ja, 6 Spiele statt 8 Spiele, davon 1 zur Bewährung und so weiter. Was ist das denn? Und hinterher, wenn man das so ein bisschen beschäftigt hat, dann wurde klar, die haben die Strafe so ein bisschen verändert, um so den einen Schritt auf ihn zuzugehen, weil er halt vorher noch nicht in Erscheinung getreten war und weil der Posch wohl auch eine gelbe Karte bekommen hat und vorher halt auch irgendwas gemacht haben sollte. Das war so ein bisschen die ganze Herangehensweise an dieses Urteil. Und da sieht man, wofür diese Regel gemacht ist, um solche Sachen halt zu reduzieren, um irgendwie ein bisschen das auszutarieren. Diese Einspielesperre aber, die sichert ja ab, dass nicht alles in Frage gestellt wird, dass eine Entscheidung des Schiedsrichters halt die Entscheidung ist und bleibt. Und damit wird jetzt einfach per se immer alles in Frage gestellt werden können. Das ist ein, neben der WM 2034 wird das aktuell so das Hauptvermächtnis von Infantino sein.
Pandoras Box ist offen.
Ja, Strafzumessung nennen wir Juristen das. Also das, was du da im Fall Thuram geschildert hast, ne? Dass man da Spielraum hat, die Höhe der Strafe festzulegen und dabei bestimmte Gesichtspunkte positiv oder negativ in Erwägung zu ziehen. Jetzt fängt es aber an, für mich interessant zu werden oder auch so, wo ich sage, da habe ich jetzt Infantino, da war ich jetzt überrascht. Also ich würde ja schon sagen, dass ihn das ein bisschen angekratzt hat. Denn die Kritik kam ja, brach ja über ihn hinein, und zwar auch schon während des Turniers und auch unmittelbar danach. Was er dann macht, ist ja letztendlich das, was ihm vielleicht zum Verhängnis wird. Nämlich er hat, also natürlich nicht ad hoc, sondern das war schon wohl länger geplant, aber er hat dann diesen Investorendeal oder diese Möglichkeit des Investorendeals verkündet, unmittelbar nach der Weltmeisterschaft in einer Zeit, wo er eben nicht so ganz fest mehr im Sattel saß. Das ist also das, was mich an dem taktischen Vorgehen wundert, dass er da nicht ein besseres Gespür für hatte, damit vielleicht zu warten. Und insbesondere die zu kritisierende Art und Weise, da an allen, mehr oder weniger an allen Gremien vorbei, diese Idee zu platzieren offensichtlich beabsichtigte, schnell Zustimmung einzuheimsen. Wie kann man sich das erklären, Khaled? Oder weißt du da noch, hast du da noch ein bisschen mehr Hintergrundwissen? Warum dieser Zeitpunkt?
Wie gesagt, der Zeitpunkt ist, glaube ich, alle verabschieden sich in die Ferien. Damit kann man alle auch so ein bisschen überrumpeln. Wenn man sich diesen vorgeschlagenen Deal mal anguckt, hat er ja guten Grund anzunehmen, dass das klappen könnte. Weil ich meine, er hat den ganzen Nationalverbänden über dieses Entwicklungsgeld 10 Millionen Dollar in Aussicht gestellt für die nächsten Jahre bis zur WM 2030. So, was er jetzt gemacht hat, ist so, wir machen diesen Deal und ihr kriegt 20 Millionen. Und diejenigen, die Ja sagen, kriegen nochmal 20 Millionen, also 40. Die Frage ist, wollt ihr 10 oder wollt ihr 40? Was ist euch lieber, sozusagen? Das ist die ganze Frage gewesen. Wer Nein sagt, würde auch bei Annahme des Deals diese zweiten 20 Millionen nicht kriegen. Das kann man jetzt Erpressung oder Bestechung nennen, je nach Perspektive. Das ist dabei ganz spannend gewesen. Was dann aber erstmal auffällt, ist, wie kann das nicht funktionieren? Weil mehr Geld ist ja eigentlich No-Brainer, gerade im Fußball, dass das Lockmittel, also er hat ihn regelrecht eine Möhre vor die Nase gehalten. Also wie will man das nicht annehmen? Ne? Und dann ist offensichtlich. Ich glaube, die rote Karte und die Sperre, das war so ein bisschen Machtspiel am Ende zwischen UEFA und FIFA. Hier war jetzt wirklich die Linie überschritten, wo es nicht mehr anders ging, wenn man mal ein bisschen sich auf die Details stürzt. Weil die Annahme war natürlich 40 Millionen statt 10. Wer soll da Nein sagen? Das muss ja klappen, gerade nach den Erfahrungen aus den Jahren zuvor, dass dieses Geld immer für Ruhe gesorgt hat. Aber gucken wir uns an, wer war da vorgesehen? Es hieß, der Investor sei sorgfältig ausgewählt worden und er war aber schon präsentiert worden. Der Laden hieß Thrive Capital, wird geführt von Joshua Kushner, dem Bruder des Schwiegersohns von Donald Trump. Da kommt natürlich unweigerlich die Frage, ob dieses Rangewanze an Donald Trump über Monate damit irgendwas zu tun hat, natürlich. Das ist eine Sache dabei. Dann das ganze Verfahren. Ich meine, wir erinnern uns an den Investorendeal der DFL. Da gab es ja dann mehrere Investoren, die da wohl in Frage gekommen sein sollen. An dem Punkt waren wir ja nie. Da wurde ja quasi der fertige Wettbewerb präsentiert, ohne dass klar war, gab es eine Ausschreibung, gab es da irgendwie einen Wettbewerb, gab es andere Angebote, hatten andere Leute Interesse. So, und dann, was jetzt ja auch Gegenstand dieser möglichen Strafanzeige gegen Infantino ist, gucken wir mal auf die Beträge. Also 40 statt 10 Millionen Dollar für jeden Verband klingt erstmal toll, aber wenn wir uns das ganze Ding mal angucken, JP Morgan ist die Bank, die den Wert dieser Tochtergesellschaft, die dann geplant war, die lustigerweise den Namen FIFA Forward Enterprise tragen sollte, also angelehnt ans Entwicklungsprogramm, die wurde, der Wert dieser Firma wurde auf 20 Milliarden US-Dollar taxiert. Das klingt jetzt von einer gewaltigen Summe Geld, aber wie das auch so in der Bundespolitik ist, so und so viele Milliarden, keiner kann mit solchen Beträgen was anfangen. Versuchen wir die mal zu erklären, diese Beträge. Die ganze WM jetzt hat der FIFA nach Worten von Infantino, gerade zu Beginn des Turniers, bis zu 14, 15 Milliarden US-Dollar gebracht. Und dann soll die Vermarktung aller künftigen WM-Turniere der Männer, der Frauen, der Club-WM bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag auf Dauer 20 Milliarden Dollar wert sein. Das klingt nach einem extrem kleinen Betrag, ehrlich gesagt. Und dann will er 20% davon an die Trump-Familie verkaufen für 4,2 Milliarden US-Dollar. Und für den Rest unserer Tage muss dann der Weltfußball 20% seiner Einnahmen an diesen Investor abdrücken.
Erinnere mich an diese Ligue 1-Geschichte.
Genau, mit das war auch der Vertrag des Jahrhunderts, ja. Aber das war mit CVC, nicht mit beIN Sports. Aber dieser französische Vertrag ist auch ein Gesamtkunstwerk. Ne? Und also erstmal, also dieser Betrag ist auf den ersten Blick für mich irrwitzig klein. So, und dann geht's ja weiter. Wie bei der DFL damals haben wir natürlich dann die Frage, okay, Gianni sagt, FIFA bleibt der Chef, der Mehrheitseigner, bestimmt die Geschicke dieser Firma, aber so ein Investor will halt vor allem eins und das ist Geld. Und dann wird er natürlich versuchen, Einfluss zu nehmen, weil ja alle gemeinsam mehr Geld wollen. Und dann kommen all die Fragen auf den Tisch, die immer genervt haben in den letzten Jahren. Eine WM alle 2 Jahre, warum denn nicht? Geht die EM halt in die ungeraden Jahre? Eine WM mit 64 oder auch noch mehr Teams, alles nicht undenkbar. Die Club-WM mit 32 Teams alle 4 Jahre. Da könnte man ja auch sagen, wie kann das sein, dass Arsenal und Barcelona und Union Berlin nicht mitspielen? Da müssen wir was machen. Also kommen auch da 64 Teams rein und wir machen vielleicht auch das alle 2 Jahre. Und dass er da komplett gewillt ist, wirklich jeden Knopf zu drücken, das haben wir bei der WM gesehen, das haben wir vorher gesehen. 2018 wollte er schon mal 100% dieser Rechte verkaufen, ist dann gestoppt worden auf dem Weg dahin. Und wenn du dir die WM anguckst, also ich erinnere nur an die Halbzeitshow, ich erinnere an die Trinkpausen, also er hat wirklich überhaupt keinen Vertrag mit irgendeinem vermeintlichen kulturellen Wert des Fußballs, wenn sich da irgendein Pfennig rauspressen lässt, auch wenn wir die Eintrittskartenpreise sehen, klar kann er sagen, der Markt, das muss so sein, sonst werden sie noch teurer, die Leute zahlen es doch, die Stadien sind voll, es hat doch Spaß gemacht, es ist eine High-Society-WM gewesen, die diejenigen Leute ausschließt, die all diesen kommerziellen Wert, den dieses Spiel jetzt hat, erst geschaffen haben.
100%.
Ja. Vielleicht kurzer Einschub. Wir haben eine Folge zu dem Thema Pricing bei der Weltmeisterschaft gemacht. Ich glaube, das war die 45. Also die vorletzte.
Nee, die 55.
Entschuldigung. Die 55. Wir sind ja schon, sind ja schon 50 geworden. Mhm. Die unmittelbar vor der WM dann irgendwie rauskam.
Ja.
Ja. Und,
Und alles, was Stuart Dykstra sagt, sorry Fabian, alles, was Stuart Dykstra sagt, habe ich damals so ein bisschen wahrgenommen, aber überhaupt nicht wirklich realisiert. Also jeder sollte sich die Folge nochmal anhören. Es war viel schlimmer als alles, was da sozusagen schon kritisiert wurde. Es war nicht möglich, zu einem vernünftigen Preis Tickets zu bekommen. Und dieses Dynamic Pricing ging in absurde Höhen. Und wie Khaled sagt, High Society WM. Also ich war ja bei einem Spiel dort, da waren keine normalen Fans.
Ja, und wenn du auch siehst, das ist ja das nächste Problem, ne? Die WM ist die WM, dann ist sie vorbei, dann haben wir sie halt am Fernseher gesehen, ist schade, aber gut. Aber was setzt das für einen Ton für die Zukunft des Fußballs? Die WM ist in so vielen Dingen Vorbild für das, was danach kommt, was Regelauslegung und so weiter geht auf dem Platz, aber auch alles andere natürlich. So, und jetzt würden wir jetzt hier sagen, in Deutschland, okay, die aktiven Szenen würden den Clubs aufs Dach steigen, wenn die sowas machen, aber beim FC Valencia gilt das längst. Mehrere spanische Vereine haben längst dieses Dynamic Pricing. Wenn wir mal nach Deutschland gucken, es gibt einen Handball-Bundesligisten mit dem TBV Lemgo, der Dynamic Pricing einsetzt. Und wenn das halt dauerhaft Teil der Kultur des Spiels wird, haben wir da ein Riesenproblem. Denn für Fans sind ihre Clubs natürlich Monopolisten. Wenn ich Schalke-Fan bin, kann ich nicht sagen, ich gehe jetzt nach Dortmund, weil es da billiger ist. Jetzt abgesehen von der Verfügbarkeit der Karten, weil natürlich geht kein Schalke-Fan nach Dortmund. Also das ist ja... Es ist eine ganz gefährliche Richtung, was der Fußball da einschlägt in dieser Hinsicht. Aber kommen wir zurück zu dem Investorendeal. Ich habe jetzt ein bisschen die Probleme und die Fragen aufgeworfen und wo dann halt auch die UEFA sagte, da ist halt Ende. Auch selbst der DFB äußerte sich mit Bernd Neuendorf, dann auch plötzlich kritisch über den FIFA-Friedenspreis, den Bernd Neuendorf zuvor mehrfach verteidigt hatte oder rechtfertigt hatte. Und die UEFA, die kam ja dann mit der Boykottdrohung um die Ecke, ne? Weil sie sagte, es kann nicht sein, dass sich Infantino da auf Kosten des Fußballs gemeinsam mit seinen Freunden an der WM bereichert. Der Boykott, der übrigens bei hochkorrupten WM-Vergaben und bei massiven Menschenrechtsverletzungen immer ausgeschlossen wurde. Jetzt, wo es um Geld, Macht und Kontrolle geht, da ist der Boykott plötzlich Thema. Gut, kann man so und so sehen, aber er ist da. Spannend wäre natürlich mal ein Härtetest für diesen Boykott gewesen, also das auszusprechen. Ziemlich genau 4 Jahre vor der nächsten Männer-WM ist aus meiner Sicht jetzt wenig mutig. Ich habe große Zweifel, dass Spanien eine WM in Spanien boykottiert und die Frauen-WM ist auch fast 6 Monate nach der Wahl des FIFA-Präsidenten erst angesetzt oder 5 Monate. Und der erste Härtetest wäre jetzt die U20-WM der Frauen gewesen. Und selbst da hätte ich Zweifel gehabt, dass das wirklich durchgezogen wird. Also,
weil Sie haben es ja jetzt auch zurückgezogen, ne?
Ja, weil jetzt angeblich die UEFA hat ja 2 Bedingungen genannt. Das Geschäft muss zurückgezogen werden. Das ist auch da dann relativ schnell passiert. Und das zweite war, dass es verbindliche Zusagen geben soll, dass sowas in keiner Form nochmal passiert. Und das gab es jetzt wohl. Und deswegen haben sie den Boykott dann offiziell zurückgezogen. Was die Folge ist, also das Druckmittel Boykott, die Glaubwürdigkeit steht für mich persönlich erstmal in Frage. Hätten sie das wirklich durchgezogen? Aber wenn du diesen Boykott androhst, dann musst du den Weg halt zu Ende gehen. Ist natürlich ein totales PR-Desaster für die UEFA, wenn ein paar Herren im Anzug im mittleren Alter jungen Frauen die Teilnahme an der WM verweigern, um ihren ganzen angezettelten Krieg damit der FIFA zu regeln. Das ist natürlich keine glückliche Rolle, in der man sich da befindet. Man hätte es aber halt zu Ende gehen müssen, aus meiner Sicht, wenn man dieser Drohung irgendeine Glaubwürdigkeit verleihen will. Jetzt ist der Boykott weg, jetzt hat man die Bedingungen erfüllt bekommen, was man wollte. Die nächste Zwickmühle ist aber, Infantino ist immer noch da. Und Ceferin sagt, er hat 2 Möglichkeiten. Entweder er erkennt an, dass er nicht mehr die Unterstützung hat, was nicht ganz richtig ist, oder er muss mit einem Gegenkandidaten rechnen. Das ist jetzt die Situation. Sie wollen Infantino unbedingt loswerden. Das Druckmittel Boykott ist aber weg. Was haben sie denn noch? Jetzt gibt es diese Strafanzeige, diese rechtlichen Maßnahmen, die sie da eingeleitet haben, quasi gleichzeitig mit der Absage des Boykotts. Das heißt also, sie wollen den Druck ohne Boykott irgendwie hochhalten. Aber dass sie damit ans Ziel kommen, das wird immer fraglicher, weil Infantino macht natürlich überhaupt keine Anstalten, zurückzutreten.
Also Sie haben ihn im Fokus auf Ihrer Abschlussliste und vielleicht kurzer Einschub zu dieser Strafanzeige. Das ist ja ein Jura-Podcast hier. Die wird in der Schweiz eingereicht. Gleichzeitig gibt es in den USA ein Verfahren auf Das ist darauf gerichtet, dass dort Dokumente offengelegt oder zur Verfügung gestellt werden, die über Interna, über Beschlussfassungen der FIFA Aufschluss geben und die dann wiederum zum Gegenstand der Strafanzeige in der Schweiz gemacht werden soll. Und die stützt sich auf, ich hatte es mir vorhin rausgesucht, aber ich habe die genaue Bezeichnung des Delikts nach Schweizer Recht jetzt nicht mehr im Kopf. Das ist, was bei uns die Untreue ist, in 266 StGB geregelt. Und das bedeutet so viel wie, wenn du eine Position hast, in der du fremde Vermögensinteressen betreust und wenn du so ein Unternehmen führst, ist das ja nicht dein eigenes Vermögen, sondern das ist dann eben fremdes Vermögen, dann musst du damit sorgfältig umgehen, um es mal kurz auf den Punkt zu bringen, beziehungsweise kannst dann gegebenenfalls auch zur Rechenschaft gezogen werden, wenn du eklatant schlechte wirtschaftliche Deals machst. Und das ist dann wohl der Ansatz. Ne?
Ich habe diese Anträge der UEFA hier liegen und da steht quasi drin, dass sie ihm letztendlich indirekt persönliche Bereicherung auf Kosten des Fußballs vorwerfen. Das steht da im Grunde drin. Also das ist... da fallen die ganze Zeit derart deutliche Worte, die man so in dieser Fußballpolitik überhaupt nicht kennt. Und das ist hier, also wie sagt man im Englischen, gloves are off. Ne? Jetzt wird halt mit allen Bandagen da versucht, den loszuwerden. Aber das...
Kriminelle Misswirtschaft ist der Vorwurf nach dem Schweizer Recht.
Okay.
Und das ist so ein Beweissicherungsverfahren, was ich wohl gelesen hatte, auch damals mit stark dazu geführt hat, den Druck auf Blatter zu erhöhen und dazu zu führen, dass er dann irgendwie die Segel streicht. Also das ist schon ein sehr ernstzunehmender Vorgang, weil die US-Behörden da vielleicht auch dann, je nachdem, wenn man den Vertrauen in den Rechtsstaat noch haben kann und in die Unabhängigkeit der Gerichte. Hoffentlich ja.
Ja, Schweizer Justiz und die FIFA ist eine eigene Story, ne, mit Blick auf die WM 2006 und die ganzen Sachen mit Lauber und so weiter. Das breiten wir jetzt mal nicht aus, aber in dem Dokument wird auch klar, dass sie, was ich eben erklärt habe, dass sie sich auch auf den Betrag stürzen, ne, dass der halt so klein ist, dass die Vermutung naheliegt, da will jemand ein Geschäft jemandem zuschustern, der dann massiv profitiert, weil es eben ein günstiger Einkaufspreis für etwas sehr, sehr Wertvolles sein könnte.
Das ist genau, und das ist ja genau dieser Untreue-Vorwurf einfach. Und Artikel 158 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs heißt ungetreue Geschäftsbesorgung. Das ist das, was in Deutschland die Untreue ist.
Ja, dann nach dem Begriff habe ich gesucht. Danke, Holger. Das fand ich sehr. Ja, also sie schießen aus allen Rohren. Dann gab es ja auch noch die Geschichte, die da ausgepackt wurde mit seiner ehemaligen Kollegin noch aus UEFA-Zeiten, mit der es offensichtlich eine Liaison gab und die dann gegen Abfindung aus der UEFA entfernt wurde. Da weiß ich jetzt gar nicht, wie das weitergegangen ist. Müssen wir aber auch nicht vertiefen. Ich würde ganz gerne jetzt mal kommen auf die spannende Frage. Jetzt ist nächstes Jahr Wahl. Und wenn Infantino nicht vorher dem Druck oder wenn er dem Druck standhält und bis dahin durchhält und sich wieder zur Wahl stellt, interessieren mich jetzt zwei Sachen. Erstens, wird es einen Gegenkandidaten geben? Wer könnte das sein? Und zweitens, vielleicht können wir kurz dazu sprechen, wie findet so eine Wahl statt? Also es gibt wohl offensichtlich 211 Stimmen. Das sind die Landesverbände, die nationalen Verbände, die dann wiederum organisiert sind in den Kontinentalverbänden. Und da hat die UEFA quasi die meisten unter sich, das sind wohl 55, Afrika sind es 54, Asien 46, das ist sehr ausgewogen. Und dann kommt das, was man CONCACAF nennt, das ist wohl Nord- und Mittelamerika, so roundabout. Die haben, glaube ich, 35 Mitglieder und dann sind es in Südamerika 10 und in Ozeanien auch noch 11. Vielleicht können wir mal darüber sprechen. Was meinst du denn, Khaled, welche Stimmen hat er denn oder wird er denn wahrscheinlich im nächsten Jahr bekommen, wenn er denn bis dahin durchhält und welche hat er nicht? Also wie sieht das Barometer aus momentan?
Also zu Beginn der ganzen Affäre, muss ich sagen, habe ich gedacht, das schafft er nicht. Als sein wichtigster Berater Carlos Cordero zurückgetreten ist, der sagt, er lehnt den Plan ab, das ist ein schlechtes Geschäft. Kevin Lamour, das ist die Nummer 3 in der FIFA, die sagte, das ist das Projekt einer einzigen Person, sprach von Täuschung, Vertrauensmissbrauch, fehlender Transparenz, fehlendem Respekt und so weiter. Und dann kam halt, also das waren direkt aus seiner Verwaltung, ne, die ja dann da auch halt ausgeschieden sind, plus die ganzen, der Druck aus Europa. Und am Ende, dachte ich, war er als Asien und CONCACAF, die Kontinentalverbände, sich auch gegen ihn gewendet haben, gemeinsam mit der UEFA. So, jetzt muss man vorsichtig sein, den zu schnell abzuschreiben. Das ist so, dass Asien, also hast du die ganzen Zahlen gerade aufgedröselt, in einer Wahl brauchst du eine Zweidrittelmehrheit im ersten Wahlgang, wenn es mehrere Kandidaten gibt. Danach reicht eine absolute Mehrheit mit einem Gegenkandidaten oder in weiteren Wahlgängen. Das ist so ein bisschen das Reglement, aber da sind wir ja noch gar nicht. Denn zum einen stellt sich die Frage, wer unterstützt hier wen? Und zum zweiten, wer ist denn überhaupt der oder die andere? Bei der Unterstützungsfrage gibt es, glaube ich, in Europa einen relativ stabilen Block, vorbehaltlich mancher Abweichler, die sagen, das war's, den wollen wir nicht mehr. 55 von 211 hast du gesagt. Ein Verband ist zurzeit nicht stimmberechtigt, weil suspendiert, das ist Nepal. Das kann sich aber bis dahin auch noch ändern. Dann hast du CONCACAF, das sind 35, die sich ja auch gegen ihn gewendet haben. Man muss aber sagen, weder kann die UEFA für alle europäischen Verbände sprechen, noch kann CONCACAF für alle Verbände in Nordamerika, Mittelamerika und der Karibik sprechen. Und in CONCACAF hat sich schon Mexiko pro Infantino positioniert. Genauso haben es getan Grenada und St. Kitts and Nevis. Das ist so ein Inselstaat, wie ich ihn eben angesprochen habe, dessen Stimme genauso viel zählt wie die des DFB oder Brasilien oder Frankreich oder wie auch immer. Dann kann man sagen, dass CONCACAF mindestens teilweise gespalten ist. Und das lässt sich noch viel klarer über Asien sagen. 46 Stimmen hast du gesagt. Die kann man auch nicht irgendwie pauschal in das Lager gegen Gianni schlagen, weil da haben sich beispielsweise Bhutan, Sri Lanka, Philippinen und noch mehrere andere, Vereinigte Arabische Emirate, haben sich für ihn ausgesprochen. Und ganz besonders das einflussreiche Katar, immer noch einer der wichtigsten Sponsoren der FIFA. Und dann, Infantino hat ja Katar immer wieder gegen Kritik verteidigt, gerade im Vorfeld der WM 2022. Da ist jetzt auch vielleicht ein bisschen Payback-Time. Also das ist, die sind da bislang voll auf seiner Seite, haben sich bitterlich zweimal öffentlich beschwert, was sehr ungewöhnlich ist, dass der Asiatische Verband plötzlich für alle spricht. Wie kann das sein? Also da sind wir in der Situation, wenn wir jetzt UEFA mal sehr optimistisch pauschal gegen ihn stellen würden und von CONCACAF und Asien, sagen wir mal, die Hälfte, dann bist du noch nicht am Ziel. Und du hast auch noch die Neuseeländer, die sind gegen Infantino öffentlich aufgetreten. Australien wird das wohl am Ende wahrscheinlich vielleicht auch tun, die aber auch zu Asien gehören, fußballerisch. Der Rest von Ozeanien ist auf Infantinos Seite, Südamerika ist auf Infantinos Seite. Die wollen ja unbedingt die 64er WM, um bei der WM 2030 mehr Spiele zu haben. Afrika, das ist sein stabilster Block, auch wenn es da mehrere Abweichler wohl geben soll und wird. Und aber jetzt können wir die Stimmen hin und her zählen und wir kommen da, glaube ich, bei einem relativen Patt raus.
Das ist doch dein Lieblingsspiel.
Wenn du,
das ist doch dein absolutes Lieblingsspiel.
Natürlich, aber wenn du in der Situation bist, dass du Stimmen zählen musst, das kennen wir auch aus Berlin oder so von manchen Abstimmungen, wenn es in den Fraktionen Krisen gibt und so weiter, wenn du dir schon Stimmen zählen musst, bist du auf einem sehr, sehr guten Weg, dein Ziel zu verpassen. Und das ist meiner Ansicht nach auch hier der Fall. Ich meine, am Ende wird es wahrscheinlich in den ein, zwei Nächten davor beim FIFA-Kongress ein Riesengeschacher auf den Hotelfluren geben und dann wird das da am Ende vielleicht erst so richtig entschieden. Also ich gehe nicht von einem knappen Wahlergebnis aus, aber aus einer knappen, von einer knappen Ausgangslage. Davon muss man jetzt schon ausgehen.
Aber Khaled, erinnert mich an.
Damit dass es überhaupt zu dieser Stimmenmehrheit kommen müsste, also 106 Stimmen müsste er dann kriegen, wenn er einen Gegenkandidaten hat, braucht es ja erstmal einen Gegenkandidaten. Cheferin hat schon gesagt, er wird es nicht sein. Hätte ja vielleicht nahegelegen, dass es der UEFA-Boss ist, der ja zumindest wahrscheinlich ein ganz großes Backup hätte, aber der will sich vielleicht auch nicht verbrennen. Gibt es denn andere?
Also, er hat ja nicht abgesagt. Also, was Cheferin gesagt hat, ist, ich bin nicht interessiert. Das ist alles, was er dazu gesagt hat. Also, wenn ich Frühdienst habe, ich bin auch nicht interessiert, um 6 Uhr morgens aufzustehen. Ich mache es trotzdem. Ne? Also,
na gut, er ist halt ganz Politiker, ja. Aber es ist ja erstmal.
Also, wir wollen kurz festhalten, dass da eine Hintertür auf jeden Fall offen ist. Ne? Also weil
ist von
sich gegen Infantino aufstellen zu lassen, ist erstmal unattraktiv, weil du verlieren kannst. Das kann passieren. Und Ceferin will natürlich den Eindruck vermeiden, er will vermeiden, dass das ich gegen ihn ist und dass es ein europäisches Ding ist. Ne? Also das ist ja, nach dem Motto, wir Europäer heilen jetzt die Welt von Afrika bis Ozeanien und so weiter. Und die ganzen Kleinen sagen da, was wollt ihr denn schon wieder? Ne? Und so, aber dann haben wir noch ein paar andere. Ein Frontrunner, immer wieder genannt, ist Nasser Al-Khelaifi. Das ist der vielleicht mächtigste Funktionär mittlerweile im europäischen Fußball. Der kommt aus Katar, ist Präsident von Paris Saint-Germain, ist Chef der Clubvereinigung ECA, die jetzt EFC heißt. Ist Chef dieser gemeinsamen Firma, dieser Clubvereinigung und der UEFA, UC3, verkauft dort TV-Rechte der Champions League, die er als Chef von beIN Sports in Katar kauft. Das ist ein wandelnder Interessenkonflikt, der Mann. Hat den Rang eines Ministers in Katar, sitzt im UEFA-Exekutivkomitee, also viel mehr Macht kann man im Fußball nicht haben. Manche sagen, er ist der wahre UEFA-Präsident, war einer der wichtigsten Verbündeten von Ceferin im Kampf gegen die Super League. Das Doppelspiel mit Katar muss er halt auflösen, wenn er es denn doch werden wollen sollte. Er sagte genau wie Ceferin, dass er kein Interesse hat, was wieder die Hintertür offen lässt. Aber Katar unterstützt derzeit Infantino. Khelaifi macht es im UEFA-Sinne mit der EFC gegenteilig. Dieses Doppelspiel müsste man erstmal auflösen und dann auch die Frage klären, kann dieser Mann für einen Neuanfang der FIFA stehen? Denn die WM in Katar, die Vergabe dorthin, ist ja eigentlich der Ausgangspunkt für all die Krisen, die wir danach bis heute erlebt haben.
Dann, mir wird immer übler, Ralf, dann, mir wird immer übler.
Ja, das ist nun mal, das ist diese Welt. Ne? So, und dann haben wir Victor Montagliani in Kanada. Der ist Präsident der CONCACAF und der bringt sich auch super gut in Stellung schon, als Infantino jetzt in der Dominikanischen Republik auf Stimmenfang war in der Karibik. Da hat er ihm einen Brief geschrieben, du pass mal auf, deine Anwesenheit bei diesem U14-Turnier, die entzieht diesem U14-Turnier die ganze Aufmerksamkeit. Also da war die Sorge um die Aufmerksamkeit für ein U14-Turnier in der Karibik sehr, sehr groß. Und dieser Brief ist dann zufällig in den Medien gelandet. Also da hat man schon gesehen, da versucht sich jemand in Stellung zu bringen. Der hat auch schon gesagt, ja, die Zukunft wird bringen, was die Zukunft bringen wird, als es um 2031 ging. Er galt immer so ein bisschen als der mögliche Kronprinz. Also das ist ein heißer Kandidat. Aber wie das so ist, wenn man in einem frühen Stadium ein heißer Kandidat ist, kann das auch ganz schnell zu Ende gehen, das wissen wir alle. Dann hätten wir im Angebot Scheich bin Salman Ibrahim bin Khalifa heißt der, aus Bahrain. Der ist Chef des Asiatischen Verbandes, war ein Gegenkandidat von Infantino bei der Wahl 2016, hat dann durch den europäischen Einfluss pro Infantino, die ja Infantino gerade gegen ihn aufgestellt haben, gegen bin Khalifa, hat da verloren und könnte jetzt natürlich sagen, okay Europa, ihr habt euren Schuss gehabt, jetzt sind wir dran. Aber der muss natürlich erstmal seinen Laden aufräumen, dass er natürlich eine maximale Spaltung in Asien quasi ausgelöst hat mit seiner Positionierung gegen Infantino. Also da ist auch noch ein bisschen Vorarbeit zu leisten, bevor man sich da in dieses Abenteuer stürzen kann. Jetzt könnte man noch ein bisschen weiterdenken. Ceferin könnte in die Situation kommen, so, du hast das alles angezettelt, jetzt musst du es auch zu Ende bringen. Dann kann er immer noch sagen, ja, ich war nicht interessiert, mach's aber trotzdem. Da ist dann auch die Situation, er könnte sich durch eine Statutenänderung, also so weit weg von der FIFA ist das manchmal nicht, könnte er eine vierte Amtszeit machen bei der UEFA, obwohl nur drei vorgesehen sind. Da hat er aber sich auch noch nicht zu committed, ob er das macht. Langsam ist der Faktor Zeit ein echter Faktor geworden, denn am 18. November endet die Frist, sich zu melden, einen Kandidaten zu melden. Und bis dahin musst du halt jemanden haben, der eine breite Mehrheit finden kann gegen ihn und eine echte Chance gegen ihn hat. Und das wird natürlich schwierig bei dieser Ausgangslage, wenn du weißt, der Erfolg bei dieser Abstimmung ist alles andere als sicher. Und deswegen ist ja natürlich der Versuch, jetzt auch mit dieser Anzeige und so weiter, sie wollen ihn auf Teufel komm raus, genau, irgendwie vorher quitt werden, damit genau, sie erst gar nicht in die Situation kommen müssen, da in eine Kampfabstimmung zu gehen, also gegen ihn, weil
das erinnert mich schon. Haben die denn noch Pfeile im Köcher, Khaled? Gibt's da noch irgendeine schmutzige Geschichte, die noch nicht in der Presse gelandet ist?
Da.
Und die du heute disclosen kannst.
Da kann man nur abwarten.
Okay. Aber es erinnert mich schon an Platini damals, ne? Also Gegen Platini wurde ermittelt und dann wurde er von der Ethikkommission suspendiert und konnte gar nicht mehr zur Wahl antreten dadurch. Das ist ja statuarisch so festgelegt und das könnte ja Infantino auch blühen, oder bin ich da auf einer falschen
Fährte? Die Statuten sind seine härteste Waffe, aber da brauchst du halt auch erstmal jemand, der willens ist, gegen ihn zu ermitteln und so weiter. Und auch erstmal einen Grund finden, ne? Also einen, den man hart bekommt. Ne? Bei Platini hatten sie ja offenbar einen Grund gefunden. Später wurde er wohlgemerkt in allen Punkten freigesprochen, juristisch. Aber das war damals Zweck der Übung, so sagt es Platini, ihn vom Hof zu bekommen, damit Infantino diesen Posten übernehmen kann, weil seine Karriere in der UEFA, da war er quasi im fast höchsten Amt angekommen als UEFA-Generalsekretär, da ging nicht mehr viel und das war der Weg, den er jetzt gehen konnte.
Ich finde, da hast du das jetzt wird, sehr, sehr... Entschuldigung.
Nee, das wird sehr spannend, wie das ausgeht, weil wir halt überhaupt nicht wissen, wer noch gegen ihn antreten könnte. Es kann ja auch ganz wer anders sein. Ne? Also wie gesagt, 18. November endet die Frist. Ich glaube nicht, dass da eine völlige Überraschung noch aus der Kiste kommt, weil man muss natürlich sowas auch vorbereiten und aufbauen. Ne? Also eigentlich ist ja die Situation, als es dann hieß, auch mit der roten Karte, da war es ja auch, wieso stellt ihr alle keinen Gegenkandidaten auf? Ja, das kann man nicht machen, ein halbes Jahr vor der Wahl im Grunde oder ein Dreivierteljahr. Das musst du ja dezidiert aufbauen, Unterstützer finden. Es reicht nicht, die Europäer hinter sich zu haben. Du brauchst eine breite Unterstützung. Und in der Situation ist man jetzt. Ne? Man muss halt quasi aus der Hüfte heraus, muss man versuchen, genug Verbände zu finden, die sagen, das wollen wir auch nicht mehr. Und das ist halt in vielen Teilen der Welt schwer umzusetzen. Also in Südamerika wird das früher ja ein Block mit der UEFA gegen Infantino, beim Zweijahresrhythmus zum Beispiel, völlig Team Infantino mittlerweile. Afrika in großen Teilen auch, Ozeanien in großen Teilen auch. Teile von Asien auch ganz stark. Das wird nicht einfach, das ist klar.
Ja, mal schauen. Wir sind gespannt. Bis November ist nicht mehr wahnsinnig viel Zeit. Und ich hätte ja gedacht, dass sich vielleicht schon noch weit vor der Weltmeisterschaft in den USA, dass es da vielleicht schon immer unter den Verbänden Bestrebungen gibt, wer könnte denn mal ein Herausforderer werden oder so. Denn wenn das zu früh feststeht, ist es ja vielleicht auch so, dass Infantino dann auch wiederum sein Netzwerk spielen lassen kann, um so einen Gegenkandidaten auch schon weitestgehend auf Abstellgleis zu stellen.
Man muss ja auch mal eins sagen, Entschuldigung, eins noch dazu, das zuzumachen mit einem Aspekt noch, entschuldige bitte. Das ist, wir können den Präsidenten austauschen, das ist klar, das können wir machen. Wir können da Nasser Al-Khelaifi hinsetzen, wir können da Viktor Montagliani hinsetzen, wir können da Alexander Čeferin hinsetzen. Doch was es dann erreicht, ne, den Präsidenten auszutauschen, das hat die Präsidentschaft von Infantino gezeigt, das reicht nicht. Du musst diesen Verband eigentlich, wie 2016 beabsichtigt, strukturell im buchstäblichen Sinne erstmal auf die Grundmauern niederbrennen und neu aufstellen eigentlich. Das war ja 2015 der Versuch nach dem Skandal in diesem Züricher Hotel und dann wurden 2016 diese Reformen mit der Wahl von Infantino, also die Wahl von Infantino und dann haben andere Menschen diese Reformen eingeführt, die ich eben skizziert habe. Und die sind ja eine gute Basis, wenn man sie wieder hervorholt, für einen Neuanfang. Nur wir haben gesehen, dass es ein Mann geschafft hat, das alles so umzugestalten, dass doch wieder alles auf ihn hinauslief, wie früher bei Blatter. Wenn wir also, das sagte Miguel Maduro jetzt im Podcast bei uns, das ist der frühere Governance-Chef der FIFA, der war ja auch im Europäischen Gerichtshof früher, der sagte, wenn wir nur Infantino auswechseln, bekommen wir einen neuen Infantino oder was noch ganz Schlimmeres. Also, was wir brauchen, ist ein struktureller Neuanfang. Und da kann man jetzt erstmal nur Ideen sammeln, was das alles sein könnte. Ein Rotationsprinzip der Präsidentschaft, wie bei der EU-Ratspräsidentschaft oder beim Bundesrat, dass die Macht eben nicht immer jahrelang bei einer Person, bei einem Menschen liegt, sondern wechselt und man stattdessen eine starke Verwaltung darunter hat, ist eine Idee. Und diese Wiedereinführung von vielen Themen, die ich eben gesagt habe, dass halt auch diese Amtszeitbeschränkung dann auch bei diesem rotierenden System klar umgesetzt wird. Das braucht man dabei. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und die nächste Frage ist halt, jetzt begebe ich mich hier in ein spitzes Feld, aber Autonomie des Sports ist natürlich ein Stichwort dabei. Kann man diesen Leuten wirklich nochmal die Chance geben, sich selbst zu reformieren? Ich habe da große Zweifel. Und die Autonomie des Sports ist wichtig und auf ihre Art richtig. Sie schützt den Sport vor Eingriffen, sie schützt vor Instrumentalisierung. Holger grinst schon suffisant, der wird mich hier gleich filetieren. Frage ist natürlich, ob nicht beispielsweise die Europäische Union zumindest ein paar Leitplanken einziehen kann, die ein Mindestmaß an Regeln schafft. Also damit die FIFA, klar, die sitzt in der Schweiz, ist weltweit aktiv, aber der europäische Markt ist wichtig für sie. Und wenn sie dort teilnehmen will, muss sie vielleicht ein paar Grundregeln einhalten, die dann noch benannt werden müssen. Weil wenn man sich mal umschaut, ich meine diese ganzen Verbandschefs, in was für einer Welt leben die? Dieser wahnsinnige Luxus, den diese FIFA-Rollen verschaffen, egal ob in diesen Gremien, im FIFA-Rat verdienst du mindestens $250,000 im Jahr für diese FIFA-Ratssitzungen und die ganze Arbeit, keine Ahnung, da sitzt ja keiner und setzt sich mit den Regularien für die U17-WM auseinander. Das wird alles vorher gemacht, der hingelegt, dann wird der Knopf gedrückt und dann geht's zum Essen. So, und da kriegst du $250,000 im Jahr für oder noch mehr, wenn du FIFA-Vizepräsident bist. Das sind mehr als 30 Leute, die so leben. Und diesen Leuten soll man jetzt nach den Erfahrungen der letzten 10 Jahre eine effektive Infragestellung ihrer Führung zutrauen, eine Reformierung dieses ganzen kaputten Systems zutrauen. Ich habe Zweifel.
Ja, ich weise ja immer wieder auf dieses UK-Modell mit dem Regulator hin. Es hat sich auch noch nicht gezeigt oder jetzt ist noch nicht nachgewiesen, dass es funktioniert damit. Aber ich sehe deinen Punkt total, Khaled. Die Autonomie des Sports ist wichtig, aber wir brauchen irgendwie Checks and Balances. Und das hat ja der EuGH auch mehrfach schon betont, dass es an der Seite eben fehlt, dass es nicht sein kann, wenn ein Monopolverband gleichzeitig Regulator ist und Vermarkter. Das ist da an der Stelle halt das Problem. Und ja, was mich da auch immer beschäftigt, ich glaube, die Verwaltung der FIFA ist sehr gut und da sind kompetente, fähige Leute, die einen guten Job machen, aber die haben halt keine Möglichkeit, irgendwie Missstände zu verhindern, wenn die von oben kommen.
Mhm. Ja, sehr schön. Weiter geht's zum nächsten Thema. Wir sind ja ein Sportrechtspodcast und verlassen mal den Fußball für einen kleinen Abstecher in die Leichtathletik und wollen einen kurzen Blick werfen auf den Fall Owen Unser. Der hat ja sportlich für Aufmerksamkeit bei den Europameisterschaften gesorgt, wo er tolle Rekorde aufgestellt bzw. 2 Medaillen gewonnen hat. Bronze und Gold über 100 Meter umgekehrt. Wer ist der? Er ist vom Hamburger Sportverein, ist auch Rekordhalter mit 9,98 Sekunden. Es gibt auch noch andere Betätigungsfelder des HSV. Und rutschte Anfang Juli 26 kurzfristig als Nachrücker in das Starterfeld der Diamond League Meetings in Monaco am 10.7. Und am Vortag eben am 9. klingelte es nach seiner Darstellung gegen 14.30 Uhr klingelte ein Kontrolleur der NADA außerhalb seines gemeldeten Zeitfensters und verlangte eine Urinprobe. Unser, so seine Aussage, sah sich aufgrund des unmittelbar bevorstehenden Aufbruchs zum Flughafen, er war wohl schon spät dran, sagte er, und eines kurz zuvor erfolgten Toilettengangs nicht in der Lage, die Urinprobe abzugeben. Eine Mitfahrt des Kontrolleurs zum Flughafen sei wohl nicht angeboten worden. Konsequenzen seien ihm nicht aufgezeigt worden. Der Kontrolleur habe ihm noch viel Glück in Monaco gewünscht. Und in Monaco wurde er am Wettkampftag von der WADA am folgenden Montag von der NADA am Zeitfenster zwischen 16 und 17 Uhr kontrolliert. Die Proben waren negativ. So die Schilderung des Athleten. Die NADA hat eine bisschen andere Darstellung der Vorgänge, hat sich in Erklärungen dazu geäußert, wo sich auch datenschutzrechtliche Themen wieder stellen, die wir jetzt hier aber nicht beleuchten wollen. Dazu verweise ich auf die Folge mit Stefan Brink. Spannungsfeld zwischen Publikation der NADA zu vermeintlichen Dopingvorgängen und den Persönlichkeitsrechten der Sportler. Auch interessantes, immer wiederkehrendes Thema. Die NADA hat keine vorläufige Suspendierung ausgesprochen, hat aber eben mitgeteilt, sie stützt sich auf Artikel 2.3 des NADA-Codes, der dort eben vorsieht, dass wenn ein Sportler die Urinprobe verweigert, ohne zwingenden Grund, dass er für 4 Jahre gesperrt werden kann. Kann auf 3 Jahre reduziert werden, wenn er quasi die Sperre anerkennt. Was auch zur Folge hätte, wenn diese Sperre jetzt ausgesprochen wird, Bestand hat, dass er seine Medaillen, die er jetzt erreicht hat, in Birmingham verliert und alle Preisgelder verliert und auch für zukünftige Wettbewerber dann eben gesperrt wäre in diesem Zeitraum. Natürlich erhebliche Vorgänge. Der Athlet ist nimmt nach wie vor an Wettkämpfen teil, ist zuversichtlich, dass er und sein Anwalt die Vorwürfe ausräumen können. Und ja, es kommt letztlich nach dem NADA-Code. Es ist ihm hier kein Fall des nicht angetroffenen Athleten. Also Athleten müssen sich ja über das Adams-Meldeverfahren immer mitteilen, zu welchen Zeiten sie erreichbar sind, um eben nicht angekündigte Kontrollen zu ermöglichen außerhalb von Wettbewerben, um da ein flächendeckendes Testsystem der NADA zu ermöglichen. Hier war es eben kein solcher Fall der Whereabouts und des nicht angetroffenen Athleten, sondern dem Vorwurf der Verweigerung, der aktiven Verweigerung oder des sich Entziehens einer Probe, die entsprechend vorher angekündigt war. Und da sind jetzt einige Fragen, die vor allen Dingen auf Sachverhaltsebene streitig sind. Also es ist zum einen gibt es nach ARD-Informationen, Hajo Seppelt hat sich dazu auch geäußert, ein Formular, was dem Sportler zum Zeitpunkt der Kontrolle dann zur Unterschrift vorgelegt wurde, wo er eben informiert worden sei über die Konsequenzen seiner vermeintlichen Weigerung der Urinprobe, die eben zu dieser Sperre führen könne. Es ist ein bisschen unklar, ob der Vorwurf ist, dass dort irgendwie noch Informationen hinzugefügt wurden. Also alles komplett ungeklärter Sachverhalt. Der Kern wird sein, auf tatsächlicher, halbrechtlicher Ebene hat er die Urinprobe verweigert. Also was erfüllt den Vorgang der Verweigerung? Ist tatsächlich, hat er sich der entzogen oder gab es eben dort vielleicht Gespräche über eine Probenentnahme am Flughafen oder nicht, wie klar wurde kommuniziert, dass er jetzt keine Urinprobe abgibt und was hat er dort unterschrieben. Und das andere größere Thema wird dann sein, was ist der zwingende Grund, der vielleicht ihn die Rettung bescheren kann, um zu sagen, diese Verweigerung hatte eben einen legitimen zwingenden Grund, weil er seinen Flug nicht verpassen wollte und konnte, weil er vielleicht eben gerade auf Toilette war und einfach rein physisch nicht Wasser lassen konnte. All das sind die Themen, auf die sich dann die Verteidigung dort konzentrieren wird, um die Vorgänge dann zu bestreiten und um quasi die NADA in die Beweislast zu drängen, weil anders als bei einer positiven Probe hier eben diesen Anscheinsbeweis nicht greift, dass dort ein Fehlverhalten vorliegt und quasi die Konsequenzen dann greifen, sondern hier muss halt eben dargelegt werden, dass dort die Prüfung außerhalb des angemeldeten Zeitfensters erfolgte, dass eine entsprechende Ankündigung der Kontrolle dann erfolgte und eine klare Information und eben auch eine Information über die Konsequenzen der Verweigerung dieser Dopingkontrolle. Also das sind dann tatsächliche Vorgänge, die aufgeklärt werden müssen. Und ja, da wird man schauen, was dort jetzt an Vortrag kommt. Man hat angekündigt von Seiten des Sportlers und der anwaltlichen Vertretung, dass man sich gegenüber der NADA ausführlich äußern werde und dort den Vorwürfen und den Darstellungen entgegentreten würde. Und man wird die Sperre nicht akzeptieren und wird da den Weg der gerichtlichen Klärung dann anstreben, sollte es dazu kommen. Man landet dann halt beim Deutschen Sportgericht in der ersten Instanz, in einem Berufungsfall dann eben vor dem KAS. Ja, und das sind so, wie gesagt, viele, viele gegenteilige Darstellungen des Sachverhaltes bei relativ klarer Rechtslage, aber dann auch der Frage, wie ist die Norm auszulegen und ist es dann auch eine Frage der Verhältnismäßigkeit, dass man sagt, bei einer unangekündigten Kontrolle und einer Verweigerung der Urinprobe und einer im Nachgang einen Tag später erfolgten negativen Probe, ob dann eine Sperre von 4 Jahren eine Verhältnismäßigkeitsprüfung überstehen würde, nach zumindest europäischen Kriterien, ist dann auch ein Thema, was alles in der Bewertung dann irgendwie einfließen wird. Also es hätte natürlich massive Konsequenzen für seine berufliche Betätigung und sein sportliches Weiterkommen. Und ja, so der schnelle Ritt durch diesen Fall aus dem Doping und aus der Leichtathletik.
Da habe ich eine konkrete Frage zu letztendlich, weil ich meine, das Spannungsfeld ist ja klar. Wir haben auf der einen Seite das Interesse des organisierten Sports, des Publikums und aller anderen Beteiligten an einem sauberen Sport, an einem funktionierenden Kontrollsystem. Und auf der anderen Seite steht irgendwie auch das Privatleben dieser Menschen, der Athleten, wo das vielleicht zu Situationen wie da kommen kann, wo das alles nicht so 100% in die Abläufe reinpasst und dann solche Situationen entstehen. Aber muss die NADA, der Kontrolleur, den Athleten ernsthaft darauf aufmerksam machen, was die Konsequenz aus einer verweigerten Dopingprobe sein soll? Was kann das anderes sein als eine Sperre?
Ja, das ist ein bisschen so den halte ich auch nicht für besonders tragfähig, also weil letztlich hat er die Bedingungen ja akzeptiert durch seine Teilnahme an und seinen Eintritt in die sportliche Profitum und ist selbstverständlich, ist ihm das als erfahrener Sportler auch bekannt. Das ist letztlich dann nur eine weitere formale Hürde, die genommen werden muss im Prozess, dass man zumindest sagt, also diese auch als Bestandteil der Verhältnismäßigkeitsprüfung, dass man sagt, also darauf ist ja nochmal ausdrücklich hingewiesen worden, um ganz sicher ausschließen zu können, dass jetzt quasi diese Konsequenzen ihm im Detail bekannt waren. Aber selbstverständlich ist ihm das bekannt gewesen und kann ja auch kaum andere Konsequenzen geben, weil das ist natürlich schon ein schwerwiegender Vorgang, wenn man da steht ein Kontrolleur und verlangt eine Urinprobe, dass die Konsequenz ist, wenn man sagt, nö, mache ich nicht, dass das jetzt nicht irgendwie weggeht, ist klar, aber anders als im Fall der wirklich positiven Testung ist wirklich die Gesamtvorgänge, wenn man wirklich mit dem Ziel herangeht, sauberer Sport, klar, das ist übergeordnete Ziel der ganzen Sache und diese unangekündigten Kontrollen sind eben ein wichtiges Tool davon. Dann aber gleichzeitig zu sagen, wenn im Nachgang die negative Testung erfolgte, ist ja quasi der Schutz weg, die Sauberkeit des Sportes ja schon erfüllt worden. Und dann mit einer 4-Jahres-Sperre jemand zu sanktionieren, der vielleicht legitime Gründe hat, die jetzt nicht einen solchen schweren Grund darstellen, dass man ihn als zwingend ansieht, aber trotzdem menschlich sind und nachvollziehbar, würde ich mal zu bedenken geben, dass das wirklich ein bisschen den Rahmen der Verhältnismäßigkeit sprengen könnte.
Ich verstehe dieses Argument, verstehe ich sogar sehr gut. Ich möchte aber auch sagen, dass es ja gerade bei der Verschleierung und bei dem Zeitpunkt der Proben und der möglichen hier nicht mal angenommenen Taten eine ganz gewichtige Rolle spielen kann. Also 12 Stunden können bei einer Dopingprobe ja eine Menge verändern. Und wenn man dann sagt, ja, am nächsten Tag war das negativ, dann sagt das ja erstmal wenig darüber aus oder sagt schon gar nicht aus, dass dem Schutz des sauberen Sports Genüge getan wurde, weil er halt bei der Probe nun mal nicht mitgemacht hat. Auch wenn es dann dafür aus seiner Sicht gute Gründe gegeben haben mag, die mir jetzt bei der Verhältnismäßigkeit tatsächlich in Abrede stellen kann. Also ich sehe dieses Problem, wie schwer ein Privatleben, ein Leben insgesamt in diesem Kontrollsystem damit zu vereinbaren ist. Das ist eine totale Zwickmühle, eine schwierige Lage, die einfach auch schwer aufzulösen ist, nach all den Erfahrungen, die wir in allen Sportarten mit Doping gemacht haben. Zu sagen, ja, am nächsten Tag war es negativ, ist richtig. Ein bisschen dünn, also ehrlich gesagt. Also
Die Abbaugeschwindigkeit ist auch der Grund, warum eben halt die Kontrollen vor den Wettkämpfen und sowas und kurz rastmäßiger dann ausgeführt werden. Ja, völlig klar.
Deswegen ja auch die harte Sanktion. Hattest du mal geguckt oder festgestellt, dass es schon in der Vergangenheit ähnliche Fälle gab, die eben mal entschieden wurden?
Gab es wohl noch nicht. Das ist so, wie ich es gelesen habe, ist es tatsächlich ein Präzedenzfall, wäre das. Also es gibt halt immer die klassischen Verstöße gegen nicht angetroffene Athleten zu Whereabouts-Verstöße, auch im Fußballbereich. Aber so wie ich es gelesen habe, wäre es tatsächlich ein neuer Vorgang, ein Präzedenzfall in dem Bereich.
Ja. Robert, wie sieht's denn aus mit der Zeitschiene? Wann ist denn jetzt was zu erwarten? Und wie sieht's denn aus mit einer Suspendierung?
gibt keine vorläufige Suspendierung. Da hat die NADA gesagt, dass sie dort keine Veranlassung sehen. Da haben sie, was ist hier die konkrete kein Regelwerk sieht in diesem Fall des Verstoßes keine zwingende Suspendierung vor, weil das eben keine positive Probe zur Folge hatte. Zeitraum ist, Athlet hat 20 Tage, um zu akzeptieren oder Disziplinarverfahren beim deutschen Sportschiedsgericht zu verlangen. Und diesen Weg werden sie auch gehen. Wie gesagt, haben sich ja öffentlich dazu auch schon geäußert. Und das wird man jetzt mal abwarten und dann schauen, was rauskommt. Wir werden es dann wieder aufgreifen.
Ja. Ja, vielen Dank.
Ja, dann 50 plus 1, Holger. Was ist da passiert?
50 plus 1 und Khaled reibt sich auch schon die Hände. Und wir hatten ja schon drüber gesprochen im Vorfeld, Khaled, vor einigen Wochen. Ja, das Bundeskartellamt hat nach 8 Jahren Verfahrensdauer das Verfahren, das die DFL selbst angestrengt hatte, um sozusagen überprüfen zu lassen, dass 50 plus 1 mit den kartellrechtlichen Vorschriften im Einklang steht, jetzt eingestellt, überraschend für mich, weil aus meiner Sicht lag der Ball eigentlich schon bei der DFL. Nach den letzten Stellungnahmen und nach den letzten vorläufigen Entscheidungen des Kartellamts. Und das Kartellamt blieb bei seiner Rechtsauffassung, dass 50 plus 1 grundsätzlich kartellrechtswidrige Wettbewerbsbeschränkung sei, aber eben aus sachlichen Gründen gerechtfertigt ist, grundsätzlich, nämlich wenn die Ziele demokratische Mitbestimmung und diese sozialen Ziele im Profisport eben verfolgt werden, dann sei das mit dem Kartellrecht vereinbar. Und in der Entscheidung steht dann eben, dass die tatsächliche Praxis inkonsistent insofern, dass eben einige Vereine in den Genuss der sogenannten Förderausnahme kommen und dass die eben verändert werden muss oder abgeschafft werden muss. Und dann hat das Kartellamt eben noch einige weitere Maßnahmen vorgeschlagen, mehr oder weniger, welche die 50 plus 1 Regel insgesamt konsistenter machen würden und dann eben diese restlichen Bedenken, kartellrechtlichen Bedenken eben ausräumen könnten. Und das ist jetzt der Stand und ich weiß nicht, soll ich jetzt einfach mal diesen Maßnahmenkatalog noch vortragen oder wollen wir jetzt schon mal in die Diskussion gehen?
Diskussion.
Okay, Khaled, bitte.
Maßnahmenkatalog. Also das Spannende ist ja, dass sie erstmal maßgeblich die Einschätzung, korrigier mich, einigermaßen aufrechterhalten haben. Gleiches Recht für alle muss gelten, sonst kann die Regel erstmal nicht so weiter bestehen. Das ist ja im Grunde das, was in der vorläufigen Einschätzung ja auch kam. Ich war, als das alles kam, vergangenes Jahr 2025 im September bei der DFL-Generalversammlung in Berlin. Und da konnten wir mit Fernando Caro darüber sprechen. Das ist der Geschäftsführer von Bayer Leverkusen. Der war gerade frisch in den Aufsichtsrat der DFL gewählt worden. Zum ersten Mal ist einer der Ausnahmeklubs, der 50 plus 1 Ausnahmeklubs, jetzt in einem Gremium der DFL da oben vertreten. Axel Hellmann, sehr einflussreich in der DFL von Eintracht Frankfurt, hat gesagt, Kompromisse müssen mit denen und nicht gegen sie geschlossen werden. Das ist auch ein Teil dieser Personalie, glaube ich. Aber der sagte damals relativ klar zu mir, dass sie nicht gewillt sind, groß was zu verändern. Wir haben mit den Ausnahmen bislang wunderbar gelebt. Jetzt sagt das Bundeskartellamt fast, ja jod, aber da wird erstmal richtig, gearbeitet werden müssen, um herauszufinden, wo man da den Kompromiss findet. Denn wir haben ja zwei Flanken offen, juristisch. das sage ich jetzt drei Juristen, ihr werdet mich gleich korrigieren. Die eine ist, ich nehme denen die Ausnahmen weg und füge mich dem, was der Europäische Gerichtshof dann quasi indirekt dem Bundeskartellamt gesagt hat. Denn das, die Regel muss, um genutzt werden zu können, für alle gleich angewendet werden. Also wir nehmen denen die Ausnahmen weg. Dann besteht die Gefahr, dass die Volkswagen AG, die Bayer AG, die Clubs selber irgendwie versuchen, das juristisch anzugreifen. Und so wird dann die Regel in Gefahr gebracht. Und die andere Flanke ist die, ich mache einfach weiter wie bisher, wie das ja offenbar auch Fernando Caro gerne hätte oder auch der VfL Wolfsburg möglicherweise. Und bleibe bei diesen Ausnahmen. Die sind ja mal gewährt worden. Die sind auch quasi statuarisch festgelegt worden. Also da hat ja niemand gegen Regeln erstmal verstoßen mit diesen Ausnahmen damals. Die wurden ja in der Lex Leverkusen, der sogenannten, mehr oder weniger so festgelegt. Aber dann besteht die Gefahr, dass andere Investoren, die vielleicht jetzt noch Minderheitsgesellschafter sind bei Clubs und mehr wollen oder die vielleicht Hauptgesellschafter werden wollen bei anderen Clubs, dann sagen, wieso haben die einen Marktzugang, den ich nicht habe? Das ist eine Ungleichbehandlung und bringen die Regel auf diese Art und Weise in Gefahr. Und irgendwo in der Mitte ist eine kleine Tür, die sie durch müssen und die ist schwer zu finden offenbar. Ne?
Absolut, nur hier gerade an der Stelle zur Ergänzung, es geht immer um die Stimmenmehrheit bei 50-1 und also wir wissen es ja von einigen Clubs, die mehrheitlich schon kapitalmäßig
genau, das muss man, da hast du völlig recht.
Investoren.
Das muss man immer wieder dazu sagen, wenn wenn das Geschrei losgeht, wir sind ja chancenlos gegen Aston Villa und Getafe, dass wir dann auch klarstellen müssen, dass in Deutschland der Verkauf von Anteilen zu jeder Zeit, zu jedem Preis möglich ist und war. Das haben wir gesehen bei 60 München, beim HSV, bei Bayern München, beim VfB Stuttgart, bei Werder Bremen, bei Eintracht Frankfurt und bei ganz vielen anderen Clubs, dass das geht. Das Einzige, was bleiben muss, ist die Stimmenmehrheit, die in verschiedenen Konstrukten sichergestellt wird.
Richtig, aber auch da, bei den Beispielen, die du gebracht hast, ist nicht überall Kapitalmehrheit gegeben, sondern es ist auch Minderheitsgesellschafter teilweise drin. Also,
ja, ja, geht beides. Ne? Also, er hat der BSC, genau, kann ich noch sagen. Dann passt es, oder?
Ganz genau. Und ich weiß nicht, ob das jetzt gut zu deiner Kommentierung schon passt, aber was ja überraschend war, dass das Kartellamt ja sagte, es handelt sich um keine bezweckte Wettbewerbsbeschränkung, sondern nur eine bewirkte. Und das ist diese Unterscheidung, die der EuGH ja immer in diesen sportkartellrechtlichen Verfahren trifft, nämlich wenn es eine bezweckte Wettbewerbsbeschränkung wäre, dann wäre es gar nicht rechtfertigungsfähig. Und nur bei der bewirkten kommt man dann zu diesem Drei-Stufen-Test und hat dann die Möglichkeit, es aus besonderen sportlichen Gründen zu rechtfertigen.
Holger, ganz kurz. Ich weiß, was das heißt, bezweckt und bewirkt. Weiß das jeder da draußen? Musst du das erklären?
Ja, wir haben es schon, ja, guter Hinweis. Wir haben
es in vielen Folgen schon mal erklärt.
Genau, also bezweckt bedeutet einfach, dass die Kartellanten von vornherein mit dieser Maßnahme bezwecken wollen, diese Wettbewerbsbeschränkung eben einzuführen. Und bewirkt ist nur ein Reflex aus einer Maßnahme aus sportlichen Gründen, so kurz gefasst. Und also das ist überraschend gewesen für mich, aber geht ja auch nicht anders, weil ja die Politik, die Sportpolitik in Deutschland oder die Fußballpolitik in Deutschland diese 50-1 Regel weiterhin aufrechterhalten will. Und also meine persönliche Meinung bei dem, was ich sage, alles, dass jetzt eben das Kartellamt das den Deckel drauf machen wollte, 50-1 steht. Was ihr jetzt damit macht, ist eure Sache. So, das ist der Ansatz,
der klare Eindruck,
der damit verbunden ist.
Der klare Eindruck,
der bleibt. Genau.
Ich glaube, man muss immer sehen, wenn man sagt, die deutsche Politik, die deutsche Fußballpolitik, die will das. Man muss dazu klar sagen, sie sagt, dass sie was will. Das ist ja was anderes. Ja, also absolut. Ich weiß nicht immer, ob alle so hundertprozentig dahinter stehen. Also einige haben ja immer auch schon gesagt, dass sie die Regel gerne weghaben würden. Ich glaube, in Leipzig ist da nie ein großes Geheimnis drum gemacht worden. Die Bayern sind große 50+1-Sägen und ja immer noch ein sehr einflussreicher Club am Ende, auch wenn sie politisch nicht der Branchenriese sind. Das ist ganz klar Borussia Dortmund. Dort hat man mit Hans-Joachim Watzke in der Öffentlichkeit zumindest einen klaren Fürsprecher der Regel. Er ist ja auch nun mal die mächtigste und einflussreichste Person im deutschen Fußball und ich glaube, er weiß auch, was in den Stadien bevorsteht, was an Diskussionen bevorsteht, wenn das wirklich fällt. Denn diese Annahme, dass dann alles besser wird, also klar, einige kriegen Adidas als Investor oder andere bekommen vielleicht Red Bull als solventen Investor. Aber die Zahl der Staatsfonds, die noch ohne Club sind, die Zahl der wirklich solventen und vor allem seriösen Investoren, die ist doch arg begrenzt. Und das findet dann oben statt. Und der Rest bekommt halt dann Hasan Ismaik, 777 oder was weiß ich wen. Oder ich erinnere hier an Michael Ponomarev in Uerdingen und so weiter. Ne? Also und dann landet so ein Club ganz schnell auf dem Müllhaufen, wenn er nicht mehr gebraucht wird. Das haben wir auch in Ostende gesehen, in Belgien oder so. Das sind alles Themen, die man sich dabei, wenn man glaubt, dass damit sportlich etwas besser wird. Wenn es 18 Investorenclubs gibt, werden immer noch zwei plus möglicherweise ein Dritter in der Relegation absteigen. Es wird immer noch Erfolg und Misserfolg geben. Und keiner sagt, ob das dann reicht, um mit den Wolverhampton Wanderers mitzuhalten.
Ja, aber was mich eben gefreut hat, dass das Kartellamt auch in die Entscheidung aufgenommen hat, dass eben die Lizenzvereine echte Mitgliedervereine sein müssen, also die Muttervereine. Und das ist natürlich eine klare Spitze gegen das Konstrukt in Leipzig, dass da eben es nicht irgendwie in begrenzter Mitgliederrahmen geben darf, wo einige wenige Funktionäre oder Investoren mitmischen, sondern dass der Mutterverein mitgliederoffen sein muss. Und das ist ja auch schon mal ein wichtiges Zeichen.
Ja, aber es sind einige spannende also Hinweise
echt,
drin. Ne?
Also, du hast echte Mitbestimmung.
Es geht nicht nur um Leverkusen und Wolfsburg, es geht auch um Leipzig ganz konkret, dass sie nicht mitgliederoffen sind, also offen für neue Mitglieder. Es geht auch um Hannover 96 und die DFL selbst, das Abstimmungsverhalten von Martin Kind, das immer in Frage stand bei diesem Investorendeal. Wie kann sichergestellt werden, dass der Wille des Mehrheitsgesellschafters, des e.V. bei diesen Abstimmungen auch sichergestellt wird? Also das blieb ja offen. Was auch interessant war, war eine klare Fürsprache für dieses hochemotionale Thema auch der digitalen Mitgliederversammlungen. Mit den beiden Argumentationen, die es natürlich gibt, dass man auf der einen Seite, dass der Austausch von Argumenten in der Halle, die Stimmung in der Halle wichtig ist bei der Entscheidungsfindung für die Mitglieder und auf der anderen Seite für viele Menschen der Zugang zu den Versammlungen niederschwelliger wird, wenn man das von zu Hause machen kann. Ne? Also das sind Themen, die da eine Rolle gespielt haben in dieser Einschätzung, die Zukunft dieser Mitgliederprägung auch mit sich bringen. Und ich glaube aber, wenn wir über die Frage sprechen, was soll das eigentlich, 50+1, wenn ich jetzt überlege, wenn ich jetzt persönlich Geschäftsführer der DFL wäre, wäre es mir wichtig, dass jemand aus Kirchheim-Bulanden den Präsidenten des ersten FC Kaiserslautern wählen kann? Wäre mir das wichtig? Wahrscheinlich nicht so sehr. Was aber gut ist an 50+1, du hältst die schlimmsten Umtriebe halt raus an unseriösen Investoren damit, also dass sie wirklich Clubs übernehmen und in den Untergang führen. Da sehen wir schon, dass das selbst in jetzigen Konstrukten schwer wird, wenn wir auf Hertha BSC gucken, was da mit 777 passiert ist. Das ist ja dramatisch gewesen, fast schon. Und das zweite ist Multi-Club Ownership. Es ist nicht nur identitätsstiftend, ein mitgliederbestimmter Verein zu sein, der mitbestimmt, wer Präsident wird oder in welche Richtung sich der Club bewegt. Es ist wichtig, man selbst zu sein. Also man sich selbst zu gehören ist das eine bei Investoren, aber selbstbestimmt überhaupt irgendwie zu bleiben, Entscheidungen in seinem Interesse zu treffen. Ich erwähne nur das Beispiel Racing Straßburg. Denen geht's wahrscheinlich sportlich besser als in den letzten Jahren, weil sie halt von Chelseas Investor aufgekauft wurden als Satellitenclub des FC Chelsea. Aber da sagen die Fans ganz klar, unser Geschäftsführer ist ein Pressesprecher von diesem Investor. Hier wird keine Entscheidung mehr im Sinne von Racing Straßburg getroffen, sondern nur noch im Sinne von Chelsea oder diesem gesamt Konstrukt, in dem diese kleinen Clubs dazu dienen, den Spitzenclub hierarchisch nach oben zu bringen. Und wenn ich als Fan weiß, mein Club gehört sich A nicht mehr selbst und mein Club bestimmt nicht mehr über sich selbst. Was soll ich denn da?
Was soll ich denn da? So ist es. Mhm. Danke, Khaled. Mhm. Ja, und auch im Zusammenhang, in dem Kontext, die Transparenz. Welche Einflussrechte müssen die Muttervereine immer noch haben, wenn es ausgegliederte Kapitalgesellschaften gibt? Das kann doch ganz klar geregelt werden in den DFL-Bestimmungen. Und im Prinzip wurde das alles schon tausendmal diskutiert. Jetzt steht es mal in der Entscheidung drin, aber ob es die DFL tatsächlich aufnimmt und entsprechend nachbessert, wie es das Kartellamt sozusagen fordert, das muss man erstmal abwarten.
Man darf, aber das ist.
Wie lange muss man denn da abwarten jetzt?
Ja.
Ich meine, die 8 Jahre, die das beim Bundeskartellamt lag, sind ja auch schon lang. Und das ist ja schon also ein Thema, das ich verstehe die Kontroverse und ich verstehe auch die das Dilemma, das es da gibt. Aber es ist ja nicht so, dass es nicht lösbar ist. Man hatte jetzt ja auch schon relativ viel Zeit. Wie viel Zeit muss er noch verstreichen? Und was wird denn. Welchen Hebel gibt es denn noch, wenn die DFL das einfach auf die lange Bank schiebt? Sagt Vic.
Also ich glaube, dass das zum einen der Zeitfaktor, da sind ja auch schon großzügige Übergangszeiten dann öfter eingeräumt worden vom Bundeskartellamt, dass das alles geht und so weiter. Ich glaube, der Zeitfaktor ist bei dem ganzen Ding eher nachrangig. Die Frage ist, zu welchem Ergebnis kann man kommen und wer wird es wie beeinflussen und wer wird was wollen? Jetzt kann man sagen, das DFL-Präsidium hat sich öffentlich für 50+1 ausgesprochen. Das hat auch der DFB-Präsident Bernd Neuendorf mehrfach getan, hat sich für 50+1 ausgesprochen. Nur die wirkliche Arbeit, was das Ganze angeht, wird ja jetzt in diesen Gremien der DFL gemacht, in dieser Arbeitsgruppe gemacht. Und wenn man da absichtliche oder unabsichtliche Fehler machen würde, und sich einem Klagerisiko ausgibt, die diese Regel in Frage stellt und dann entscheidet irgendein Gericht in diese Richtung, dass es das nicht mehr gibt, dann kann man sich da 100-mal für ausgesprochen haben, sie ist dann weg. Und
genau.
Und das ist das, worauf man achten muss. Und diejenigen in den Clubs, die wirklich ehrlich ist ein schwieriges Wort in der Fußballpolitik, das habe ich auch selten benutzt, die wirklich ehrlich hinter dieser Regel stehen. Ich weiß nicht, wie viele Finger man bräuchte, um die zusammenzuzählen. Es sind wahrscheinlich nicht so viele, aber die wirklich ganz aufrichtig dahinter stehen und das wollen und das auch mit Leben füllen wollen, so wie es gedacht ist, die müssen da Druck machen und hochgradig wachsam sein und auf jedes Wort achten, das da wie formuliert ist. Weil sonst kommt der Tag, an dem eine Gerichtsentscheidung das ganze Thema erledigt hat. Und auch dann die Frage nach den Stadien bei dem DFL-Investor. Da konntest du auf einen Termin, auf eine Sache hin protestieren, die umkehrbar war. Wenn die Gerichtsentscheidung steht, kannst du dir ein Loch in den Bauch protestieren. Das wird nichts mehr ändern. Und das ist eine ganz andere Ausgangslage da.
Ja, wobei, wenn es eine gerichtliche Entscheidung gibt, dann wird das Gericht ja auch nur feststellen, was innerhalb dieser Regel kartellrechtswidrig ist. Also beispielsweise jetzt die Förderausnahme. Dann ist die Förderausnahme erstmal weg. Und dann muss wieder auch neu umgesetzt werden. Eine Gerichtsentscheidung wird nie die 50+1 Regel per se abschaffen können.
Ja, Moment. Ja? Wenn das Gericht sagt, die Förderausnahme ist das Problem oder die Ungleichbehandlung ist das Problem, können sich 2 Clubs verändern. Es können sich aber auch 16 Clubs verändern.
Ja, absolut.
Also, Moment, absolut, aber das ist nicht so einfach. Ne? Also das ist dann zu sagen, ja, okay, dann ist das Problem von Leverkusen und Wolfsburg. Nee, es ist das Problem der ganzen Liga.
Nee, aber also du hast völlig recht. Und das glaube ich auch, es läuft auf eine gerichtliche Auseinandersetzung heraus am Ende. Egal in welcher Konstellation jetzt. Und dann gibt es eine Entscheidung. Mal sehen, wie lang das dauert dann, bis es ganz hochgetragen wurde. Und dann weiß man mehr. Aber es ist immer noch Das grundsätzliche Thema bleibt pending.
Die hätte es ja bisher aber auch schon geben können. Die Klagevoraussetzung, es hat sich ja jetzt über diesen Zeitraum, man kann abwarten, aber theoretisch, wenn die eine Krähe der anderen ein Auge hätte aushacken wollen, der Weg zu den Gerichten steht allen frei und die Ungleichbehandlung ist evident und tritt durch diverse Vorkommnisse zutage und man kann da sehr wohl argumentieren, dass spätestens mit diesen Förderausnahmen und sonstigen Ausnahmen und der Ungleichbehandlung da der Maßstab dann irgendwie der Wettbewerb eben gerade nicht mehr gerechtfertigt ist und die Ziele nicht mehr so legitim sind, um die Beschränkung zu rechtfertigen.
Vielleicht wird da also auch erstmal einfach die Entscheidung abgewartet, was jetzt als Kompromiss rauskommen soll. Ne? Also,
ja. Ja, also man liest es ja so tatsächlich so am Ende irgendwie, ja, jetzt begeben ist das der öffentliche Interesse und der öffentliche Druck ist nicht so groß, dass wir jetzt einschreiten müssen, sondern macht jetzt erstmal, aber das ist halt natürlich irgendwie.
Wer ist denn außer Martin Kind überhaupt noch klagefreudig?
Das muss ja nicht
jetzt. Und selbst der
das kann ja auch in zwei,
vor Jahren angedroht.
Ja, aber das kann ja auch in 2-3 Jahren passieren. Stell dir vor, keine Ahnung.
Nee, klar, aber zeichnet sich da was ab?
Nee, glaube ich nicht, aber es kann ja sein. Also stell dir vor, irgendwann sagt Club B, ich möchte jetzt 20% an diesen und jenen Investor kaufen, bin gerade in Schwierigkeiten, Abschießkampf, wir wollen da raus, wir brauchen das Geld, 20% ist ja nicht so schlimm. Diese Argumentation funktioniert ja oft und hat ja auch bei vielen Clubs zu Minderheitsverkäufen geführt. Dann ist dieser Investor da. So, und dann sagt er irgendwann, ich würde gerne mehr reinbuttern und ich würde gerne auch die Stimmenmehrheit übernehmen und ich will ja die Geschicke führen über diesen Club, vertraut mir, das wird alles gut, aber ich darf nicht. So, wieso darf Bayer, wieso darf Volkswagen und wieso darf ich nicht? Das kann ja auch in 4 Jahren passieren, das kann auch in 15 Jahren passieren, das kann auch in einem Jahr passieren, keine Ahnung. Aber es ist, es ist immer ein abstraktes Risiko, ja. Das ist nicht konkret jetzt naheliegend, aber es kann ja, es ist für mich ein völlig denkbarer Weg.
Oder umgekehrt, die DFL beschließt, dass Wolfsburg und Leverkusen die Konstruktion ändern müssen, wieder sozusagen einen Mutterverein irgendwie etablieren müssen, der die Stimmenmehrheit bekommt. Und dann wird Wolfsburg und Leverkusen klagen dagegen.
Ja, das meinte ich eben. Das sind die beiden Flanken, die ich eben meinte.
Ja. Bei der gerichtlichen Durchsetzung stoßen dann natürlich Investoren an die rein praktische Probleme der Zeit. Ne? Also ich meine, sowas wird nicht im einstweiligen Rechtsschutz entschieden, sondern da geht man dann in den deutschen Instanzenrechtszüge. Und bis dann irgendwie Investitionen sich amortisieren und man da irgendwie eine Entscheidung herbeiführt, da ist das Interesse des Investors wahrscheinlich schon wieder vorbeigezogen. Also vielleicht ist das auch so ein praktischer, die gerichtliche Durchsetzung ist so langwierig und so wenig vorhersehbar.
Du denkst zu praktisch. Du musst politischer denken. Ja. Es gibt da halt auch welche, die vielleicht einfach ein ganz grundsätzliches Interesse haben, dass das passiert und nutzen dann diesen einen Investor, diesen einen Juristen als Vehikel, um das Ding durchzubringen. Das kann halt auch passieren. Also da würde ich...
Das kann sein als politische Entscheidung dann quasi, ja.
Also da würde ich jetzt nicht... Quasi, ja. Klar, kannst du das... Wenn du dann dreimal Einspruch und nächste Instanz und so weiter hast und so weiter, als Investor würde mich das auch nerven und so, aber ja.
Ja.
Das ist dann der Zeitfaktor, der negativ da spielt. Aber auch da, es gibt ja auch Investoren, die dann langfristig warten, die als Minderheitsgesellschafter warten, okay, ich zünd die Rakete, wenn ich darf. Dann warten wir halt. Mhm. Da gibt's ja einige Beispiele im deutschen Fußball für.
Ja, ich meine, wir sehen an unserer Diskussion hier, dass es wirklich extrem politisch ist und keine klare juristische Marschrichtung geben kann in dem Bereich.
Ja, es ist, also wenn man sich jetzt auch fangen wir doch mal an, so ein Kompromiss, wie kann der überhaupt aussehen? Also was soll das sein? Ich kann ja jetzt nur meine Fantasie spielen lassen. Wir hatten diesen schrägen Kompromiss, bevor das EuGH-Urteil kam, wo es dann hieß, die Regeln müssen jetzt zwingend für alle gleich sein im Sport bei einer bewirkten Wettbewerbsbeschränkung. Habe ich das richtig gesagt? Ich hoffe ja. Und davor gab es ja diesen Kompromiss. Da hieß es ja, dass Leverkusen, Wolfsburg und damals noch Hoffenheim so einen Strafzoll, so eine Strafluxussteuer zahlen müssen, wenn sie dann den Verein überfinanzieren, um diesen Wettbewerbsvorteil auszugleichen. Da sollten die mit so einem Zinssatz so um die 50.000 Euro pro überfinanzierter Million bezahlen, was natürlich jetzt kein besonders abschreckender Betrag ist für diese Clubs, um da Geld reinzubuttern, die aber auch, muss man ja auch fairerweise sagen, eingeschränkt werden durch das europäische Financial Fair Play und eingeschränkt werden auch durch diese neue Kaderkostenquote der DFL bei dieser Überfinanzierung, ja. Das mal so am Rande. Aber wenn wir diesen Kompromiss sehen, da hieß es ja, da sollte ein Fanvertreter, ein EV-Vertreter da einziehen und er sollte ein Vetorecht haben bei den Vereinsfarben, bei dem Vereinslogo, bei dem Standort des Stadions, bei der Frage nach den Stehplätzen. Also diesen ganz identitätsstiftenden Fanthemen sollte der ein Vetorecht haben. Was aber halt weit davon entfernt ist, was die Regel besagt, dass halt ein Mitglieder bestimmter Verein die Stimmenmehrheit stellen muss. So, und wie anders als durch ein EV stellt man das sicher, die aber auch in Leverkusen und in Wolfsburg existieren. In Leverkusen wurde ja diese GmbH sogar aus diesem EV herausgeführt. Bei Wolfsburg bin ich mir über den Ablauf nicht ganz im Klaren, wie das da war, aber wahrscheinlich ist es nicht groß anders gewesen. Und da könnte man sie ja hin zurückbringen. Die argumentieren aber natürlich dann.
Man hat sie in Hoffenheim auch gesehen.
Ja, aber das ist wieder was anderes. Da hast du halt, da gehört ja das alles einem Mann. In Leverkusen und Wolfsburg hast du halt Aktionäre hinten dran hängen, die dann sagen können, Leute, was macht ihr da? Das ist unser Geld. Ne? Also das ist so. Und all diese Themen machen es wirklich schwer, mir vorzustellen, wie dieser Kompromiss aussehen soll. Die Befürchtung, die im Hintergrund ja öfter geäußert wird, ist, dass dieser Kompromiss nochmal aufgebohrt wird und dann noch stärker geklopft und gebogen wird Richtung Vereinsprägung, dass dieser eine Mensch oder vielleicht eine zweite oder dritte Person dann noch mehr Mitsprache auf eine andere Art und Weise hat und dass das dann so irgendwie geregelt wird. Aber letztendlich müsste diese Person ja dann mindestens eine alleinige oder klare Mitbestimmung haben, zum Beispiel bei der Berufung des Geschäftsführers. Also das ist ja, das sind ja die saftigen Entscheidungen, die getroffen werden müssen und die dann ja diese Regel im Grundsatz ausmachen. Und wie kommen wir da hin?
Absolut.
Schwer.
Hm. Yes. Also wenn man mal ganz frei denkt und weg von 50-1, dann könnte man ja sagen, wir brauchen gar kein 50+1, wir können in die DFL-Satzung eben reinschreiben, alles, was wir reinschreiben wollen, unabhängig von 50+1, um sozusagen die Identität der jeweiligen Clubs zu bewahren und um da reinzuschreiben, was an Fremdinvestitionen zulässig sein soll.
Aber da hast du jetzt keinen griffigen, klaren Grenzen gezogen. Und zum anderen ist das natürlich dann ein europaweiter Wettbewerbsnachteil für die deutschen Clubs schon, wenn du da die Investitionsbeschränkung.
Das ist ja das Totschlagargument.
Ja, aber du hast ja zumindest durch die Stimmrechtskontrolle hast du ja zumindest auf dem rechtlichen Papier irgendwie die Einwirkungsmöglichkeit, wie die praktisch gelebt wird. Da wissen wir alle nicht genau, wie die Entscheidung da getroffen wird, welcher Druck da intern aufgebaut wird, um zu Entscheidungsprozesse dann zu beeinflussen. Aber
hier schließt sich der Kreis zum Beginn. Ne?
Ja.
Also wer die Musik bestellt, der bestimmt, was sie spielt, das ist nun mal die Sache. Klar kannst du ein Minderheitsinvestor sein, allein da geht's ja schon los. Wer die Rechnung bezahlt, ist der Boss. Das haben wir jetzt lange beim HSV mit vielen Momenten gesehen. Wir haben diesen Druck, der erzeugt wurde bei 60 München, mehrfach gesehen. Also das ist natürlich völlig klar, wenn du dir so jemanden ins Haus holst, will der mitreden. Und wenn er noch nicht über alles bestimmen kann, ist das halt dann der nächste Schritt, klar.
Außer wenn Fabian jetzt die Lösung schon ausformuliert hat, glaube ich, kommen wir an der Stelle nicht zu der heiligen
Kalb. Wir switchen einfach aufs US-Franchise-Modell.
Ich glaube, einen Aspekt darf man auch noch nicht vergessen. Neben dieser Multi-Club-Ownership-Nummer, die ich eben angesprochen habe, ist auch noch ein philosophischer Grundsatz, den wir nicht vergessen dürfen. Viele gehen davon aus, ich hole mir einen wie den Staatsfonds aus Katar bei Paris und der buttert da immer weiter Geld rein, bis ich endlich den Champions-League-Pokal im Stuttgart oder was weiß ich wo stehen habe. Und das ist ja nicht der Fall. Also die meisten Investoren kaufen diese Anteile und entrichten an diesen Club eine Einmalzahlung. Das haben wir bei Hertha BSC ganz leidvoll mit anschauen dürfen, wie das funktioniert. Dann wird dieses Geld in ein paar Transferfenstern durchgebracht, dann ist das Geld weg und dann sind die Anteile weg. Und beides aller Wahrscheinlichkeit nach für immer. Du wirst dir nie wieder selbst gehören und kannst dann zuschauen, wie deine Anteile von deinem Investor an dessen Gläubiger in einer schrägen Auktion in einem New Yorker Hochhaus zwangsversteigert werden, mehr oder weniger. Das ist das, was dir blühen kann. Da ist dann niemand, der nochmal Geld nachschießt, wenn die ersten drei Linksverteidiger, die du gekauft hast, nicht gezündet haben. Dann musst du wieder nachlegen. Und wenn du einmal an der Nadel hängst, kommst du auch nicht mehr los. Dann hast du 10% verkauft, dann verkaufst du nochmal 10, dann nochmal 15 und sagst, immer werden dann Grenzen eingezogen über eine Minderheitsbeteiligung, über eine Minorität, eine Stimmminorität und all diese Dinge. Aber letztendlich bist du dann in diesem System gefangen und kriegst kein neues Geld mehr. Und dass es gehen kann, ohne, hat ja eindrucksvoll der SC Freiburg bewiesen im letzten Jahr, ne? Also wie weit man kommen kann, ohne sich dem hinzugeben.
Mainz, Freiburg sind beides gute Beispiele. Union.
Ja, auch groß geworden.
Groß geworden, wächst aber nicht mehr.
Ja, man muss doch nicht immer wachsen.
Wo soll es denn hingehen? Es gibt nur einen Tabellenersten in der Bundesliga. Das ist auf Dauer vergeben. Und die Plätze dahinter, ja, das ist irgendwie volatil. Aber ich meine, was will man sein? Was will man sein? Es ist halt, Fußball besteht daraus, aus guten Zeiten und schlechten Zeiten. Irgendwann geht's mal runter. Du bist Gladbach-Fan, Fabian. Da kann man ja im Grunde zwei Dinge feststellen. Sie hatten die richtig fetten Jahre mit der Champions League, der Europa League. Und was sie besser gemacht haben als andere, sie sind nicht in diese Champions League-Falle getappt, wie es Werder Bremen, Schalke 04 getan haben, auch in den Nullerjahren Stuttgart oder der HSV. Sie haben sich in der Bundesliga relativ stabil gehalten und es gibt gute Zeiten und schlechte Zeiten. Jetzt sind halt ein paar dünnere Jahre erstmal angesagt, aber ich persönlich, ein Freund von mir hat mal einen Sticker gemacht, erster FC Köln, schlechte Zeiten. Diese schlechten Zeiten machen die wenigen schönen Momente, die man mit seinem Club hat, ja auch umso schöner. Ja, also erst das Leid macht das Glück komplett im Fußball, würde ich sagen.
Fever Pitch. Ja.
So ein schönes Schlusswort eigentlich.
Yes.
Ja, vielen Dank.
Gerne.
Spaß gemacht.
Absolut.
Fand ich auch.
Ja, sehr schön. Dann schließen wir ab und
freuen uns auf den Bundesliga-Start heute Abend.
Ja.
Oh ja. Mit wem geht's denn los? Ich hab's gar nicht im Kopf. Bayern
Stuttgart? Gegen Stuttgart.
Ja.
Sehr schön. Gut.
Okay.
Dann bis.
Vielen Dank, Khaled. Ganz toll.
Khaled, was ist los? Du sagst gar nichts
mehr. Was soll ich? Ich habe doch alles gesagt. Ich habe die ganze Zeit geredet.
Vielen Dank, ja.
Wir sehen uns. Hat bald. Spaß gemacht bei euch. Bis bald hoffentlich. Alles Gute.
Schönes Wochenende.
Der Sportrechts-Podcast Liebling Bossmann wurde Ihnen präsentiert von Borberg, juristische Fachmedien, digital und print.